Clock Your Clock mit Matt dem Pfander wird präsentiert von FIO. For your ears only.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
In Folge 37 von Hockey Clock mit Martin Pfanner gibt KAC-Nachwuchstrainer Markus Peintner tiefe Einblicke in seine tägliche Arbeit im Nachwuchs. Ex-Florida Panthers GM und Head Coach Tom Rowe thematisiert die wichtigsten Entwicklungen in der NHL und Puls24-Expertin Terry Hornig analysiert die Goalie-Situationen aller Playoff-Teams in der Battle Home Eishockey League. Das und noch viel mehr jetzt bei Es gibt überfällige Einladungen und es gibt Einladungen, die überfällig sind. Seine Einladung oder sein Auftritt, der liegt da irgendwo dazwischen und es freut mich außerordentlich, dass einer der wichtigsten Nachwuchscoaches des Landes und eine Spieler und ja, wahrscheinlich auch bald Trainerlegende und ich weiß, der Trainer- und Legendenbegriff, der ist ganz ganz schwierig und extrem behaftet und schwerfällig. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass mich Spielerlegende und bald Trainerlegende Markus Peintner bei Hockey Clock mit Martin Pfanner beehrt. Markus, vielen lieben Dank, dass du an einem Mittwochvormittag die Zeit nimmst.
Martin, hallo und danke schön für die Einladung.
Viel zu langes Vorgeplänkel. Es ist ja eigentlich relativ spannend, wenn ein Vorarlberger auf einen anderen Vorarlberger trifft, dann sollte man sich fast so wie vor ein paar Wochen mit Kevin Maczaczynski vorgelebt, dann tatsächlich auch auf Vorarlbergisch unterhalten. Aber ich glaube, für den Rest der Hörerschaft versuchen wir es im mehr oder minder Hochdeutschen zu behalten.
Ja, ich glaube, das ist also zumindest ein Mischmasch, ist witzig, weil ich habe mit dem Greg Holst geredet, der hört sich eigentlich jeden Podcast an und er hat zu mir gesagt, also die ganz genauen Worte darf ich natürlich im Podcast wahrscheinlich nicht sagen, aber er hat gesagt, er hat sich das angehört, er hat keine Ahnung, von was die geredet haben, die zwei. Er hat gedacht, die Sprache kennt er nicht, er hat kein Wort verstanden und nicht einmal aus dem Kontext, außer dass er ungefähr gewusst hat, ob sie überhaupt über Eishockey reden oder nicht. Von dem her war es sehr interessant, wenn zwei Vorarlberger wirklich vorarlbergisch reden, wie das noch für den Rest Österreichs rüberkommt.
Na gut, bei mir hat es ja noch geheißen oder ich bin sehr oft gefragt worden, ob das jetzt mein richtiger Dialekt war. Ich habe ja von Haus aus keinen allzu starken Dialekt, der von Kevin Maczaczynski. Der ist tatsächlich richtig und der darf auch gerne gehört werden. Aber Markus, du bist ja auch aus Gründen hier in diesen Podcast eingeladen worden. Und das liegt heute vor allem daran, dass du mittlerweile deinen Tätigkeitsbereich in den Nachwuchs und quasi hauptberuflich ins Nachwuchstraining umgeleitet hast. Wie kam es dazu, dass du dir gedacht hast, Nachwuchscoaching, das könnte jetzt mein neues Ding sein?
Das ist alles eher passiert. Nach meiner Villach-Zeit oder Villach-Tätigkeit habe ich eigentlich 1,5 Jahre eine Auszeit genommen vom Eishockey, habe mich anderwertig weitergebildet und ausgebildet und es war sehr interessant, einmal wegkommen vom Eishockey, wieder offener zu werden in anderen Bereichen und das ist eigentlich total spontan zustande gekommen. Ich habe zufällig im Sommer den Johannes Reichel getroffen, den kenne ich ja schon lange, mit dem gemeinsamen Nationalteam gespielt und wir haben da ein sehr nettes Gespräch gehabt, ist aber gar nicht um Eishockey gegangen. Und am gleichen Abend hat er mich angerufen und hat gesagt, du, es ist zwar ein bisschen peinlich, aber könnt ihr mir vorstellen, den Headcoach-Posten bei der U8 und U10 übernehmen? Und das war natürlich ganz was Neues für mich. Ja. Ich habe dort recht schnell eigentlich zugesagt, weil es natürlich drei Trainings in der Woche mit Office dazu. Also das war überschaubar. Ich habe einfach gesagt, ich mache das einmal. Und dann ist das eigentlich immer größer und größer geworden und irgendwann einmal ist eine Position frei geworden in der Leitung von der U15 bis zu den Bambinis. Und auch dort wurde ich gefragt, ich habe mir kurz überlegt, weil mein Plan war nicht unbedingt im Eishockey zu bleiben, muss man dazu sagen. Deswegen sage ich, das ist ein bisschen passiert, ich habe mir beides vorstellen können. Jetzt im Nachhinein war das genau das Richtige. Ich habe das auch in meiner Tätigkeit als Profitrainer beim VSV ich bin immer mit den wirklich Bambinis aufs Eis gegangen, mit der U8, U10. Ich habe mir eigentlich alle Spiele von der U10 bis zu der U20 angeschaut. Ich war da immer sehr interessiert. Aber wirklich verantwortlich als Head Coach war ich noch nie in so einem Alter. Und von dem her war das eine neue Herausforderung. Ich habe nicht gewusst, ob es mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nervös, ist das falsche Wort, aber schon aufgeregt im positiven Sinne. Das war wirklich eine neue Aufgabe für mich. Nach dem ersten Training war für mich erledigt. Genau das ist meins. Es ist wirklich extrem schnell gegangen. Also noch am Montag haben wir trainiert von 15 bis 16 Uhr. Um 16.10 Uhr habe ich meine Freunde angerufen und bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe so eine Freude gehabt. Ich habe so eine Energie von den Kindern übernommen und mit heimgenommen. Das ist eine neue Lebensaufgabe für mich. Ich sehe das nicht als Job oder als Beruf, sondern wirklich, so wie ich gesagt habe, als Lebensaufgabe. Und es ist extrem schön, mit den Kindern zusammenzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln. Und bei den Kindern ist es einfach so, dass man extrem viel Energie zurückkriegt. Das ist natürlich im Profibusiness ganz anders. Da ist manchmal auch do or die. Das ist härter und das hat mir auch gefallen, der gewisse Druck im täglichen Leben. Da bei den Kindern ist wirklich, du machst einen Schritt zu ihnen hin und sie machen zwei Schritte zu dir dazu. Du kriegst so viel Energie von den Kindern mit, wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst, wenn du für sie da bist, wenn du die unterstützt, speziell wenn es ihnen einmal schlecht geht, wenn ihnen was Neues beibringt. Die sind extrem dankbar und schätzen das, dass Erwachsene sich so viel Zeit für die Kinder nehmen.
Jetzt war das eine so dermaßen lange Antwort, dass ich gar nicht weiß, wo ich einhaken soll, möchte, aber bei der einen Stelle ansetzen, wo du gesagt hast, es war nicht sicher, dass du dem Eishockeysport erhalten bleibst. Was wären deine Alternativen gewesen oder was waren Dinge, die dir im Kopf herumgegangen sind während dieser 1,5 Jahre Auszeit?
Ich habe mich bewusst nicht auf einen Bereich konzentriert. Ich wollte eigentlich Wissen aufsaugen in diesem Jahr. Ich bin nicht ganz weggekommen vom Eishockey, aber ich habe mich konzentriert. Der Aktienmarkt zum Beispiel interessiert mich überhaupt, das Finanzwesen, der Immobilienmarkt, Ernährungswissenschaften. Das war immer ein Thema, das ich als Sportler schon extrem gespürt habe, dass mir das geholfen hat, beziehungsweise dass mir das Wissen interessiert hat. Ich habe zusätzlich aber trotzdem zu diesen Ausbildungen, die ich wirklich gemacht habe, bin ich hospitieren gegangen zu verschiedenen Teams und in verschiedene Länder. Also ich war da speziell in Österreich, war ich in Graz beim Doug Mason, ich war bei Matt McElwain, habe mir auch die ganze Akademie angeschaut. Ich habe mich ein paar Mal auch mit dem Villach-Headcoach damals mit Nierke Aho getroffen. Ich war in Klagenfurt beim Matikan bzw. beim Mensonen. Ich bin noch auch zum Mike Stewart aufgeflogen nach Köln, wo ich mir erstens den Nachwuchs angeschaut habe und vor allem beim Mike Stewart gewohnt habe eine Woche. Das war kurze Nächte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zwei Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen sind. Es war, am Schluss hat er wirklich gesagt, es war so interessant und wir haben so jeden Zettel verwendet, den wir finden konnten in der Wohnung, damit wir irgendwie das Eishockey-Feld aufzeichnen und ja, bis spät in die Nacht immer diskutiert über verschiedene Philosophien. Am Schluss hat er dann schon ehrlich gesagt, jetzt braucht er einen guten Schlaf, jetzt ist er schon froh, dass ich wieder weiterziehe, gell? Also es war sehr interessant, der Mike ist ein Kumpel von mir und ich habe sehr viel von ihm lernen können. Noch bin ich weitergezogen zum Alex Melitzer nach Heilbronn. Ich war beim Tom Pokel in Straubing. In Straubing habe ich zufällig noch den Mannheim Adler Coach getroffen, den Pavel Groß und den GM von Mannheim. Also es war ein extrem interessantes Jahr, wo ich ohne Druck einfach Wissen aufsaugen konnte, mich weiterbilden konnte und vielleicht auch ein bisschen ausfinden, wo mein Weg hinführt.
Geht das auch so easy, dass man sagt, hey, Stu, ich komme jetzt eine Woche vorbei. Ah, Tom Pokel, ich würde jetzt gerne mal 3 Tage bei dir zuschauen. Oh, da ist Pavel Groß. Bitte lass mich doch mal eine Woche bei Mannheim reinschnuppern. Sind das die Kontakte, die man sich aufgebaut hat und geht das deswegen so einfach? Oder ist das einfach das Eishockey-Business, weil alle so freigiebig sind oder freizügig?
Ich glaube, das machen ganz wenige Leute erstens einmal. Dass man wirklich mal ein Jahr hernimmt, um sich weiterzubilden. Im Eishockey-Business, nachdem es fast nie passiert, sind die Coaches extrem offen. Muss ich wirklich war ein gutes Beispiel beim Doug Mason. Der hat natürlich gesagt, du bitte komm eine Woche her, schau dir das an. Und ich habe noch geplant, am Montag hinzufahren. Und am Sonntagabend hat er noch geschrieben, du hast der Eislauf schon eh dabei. Sag ich, was brauche ich dir? Auf der Tribüne werde ich nicht mit den Eislaufschuhen sitzen. Hat er gesagt, nein, so funktioniert das nicht. Du bist ganz normal bei uns dabei im Coaching-Staff. Du bist Guest-Coach, du gehst mit aufs Eis. Wenn wir Team-Meetings haben, bist du dabei. Bei Videoanalysen bist du dabei. Ich will deinen Input haben, ich will besser werden. Es war ganz interessant beim Tagmessen. Also der hat mich komplett involviert. Der Matt McElwain, ja, am Spieltag hat er mir zufällig, ich bin auf dem Weg zu einem Café gewesen, hat er mich auf der Straße zufällig gesehen, da hat er mich gefragt, was ich tue. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe auf einen Café. Ich war bis Training angefangen, sagt er, nein, sitzt einer, fahr mir in die Eishalle und ich zeig dir ein paar Videoanalysen von unserem Team, was er für eine Philosophie hat, was er von den Spielern erwartet und einfordert. Und das war am Spieltag. Und das hat mich extrem beeindruckt und imponiert, wie offen die Coaches sind und wie gern sie eigentlich auch das Wissen weitergeben. Das ist im Eishockey ist es wirklich so, dass es nicht, das ist mein Wissen, das gebe ich nicht her, sondern die sind extrem offen, nur es wird wenig gefragt. Und deswegen, für mich war das also kein Problem. Wir haben natürlich die gewissen Leute ausgesucht, die Freunde von mir sind. Ja, und das ist natürlich ganz einfach. Aber auch Gespräche mit Davos geführt, mit dem Herrn Wohlwend und mit dem Raffaener dazumals noch. Also ich habe mit denen auch eine sehr gute Connection und das wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Also das ist eigentlich recht schnell gegangen und ich habe mir das natürlich schon aufgebaut, ein sehr großes Netzwerk in ganz Europa und auch Übersee und von dem her war ich froh, dass ich das mal ausprobieren konnte.
Aber weil du es ansprichst, da ist schon auch ein wenig das Gefühl für ein Gegenüber vorhanden. Oder würdest du das bei jedem Coach machen oder braucht es da schon auch ein bisschen die menschliche Komponente, dass du sagst, den frage ich, weil ich ihn kenne, den frage ich, weil ich ihn so einschätze? Oder würdest du, keine Ahnung, auch zu einem Kari Jalonen hingehen, wie er damals in der Hochzeit Bern inne hatte, der doch eher unnahbar gewirkt hat?
Ein gutes Beispiel war Linz. Den Tom Rowe habe ich gar nicht gekannt. Den habe ich einfach angeschrieben und das war mir egal. Tobi, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr viele Sohn vom Alex Melitzer mitgenommen, weil der ist, der das gewisse Schamgefühl, das manche Menschen haben, das hat er nicht. Der ist mutig, der attackiert. Was wird das Schlimmste sein, was er sagt? Na, ich will das nicht. Ja, mein Leben wird weitergehen. Und dort habe ich wirklich sehr viel von Melle gelernt und genau so habe ich es gemacht und es war extrem positiv. Also wirklich, die waren sehr offen und haben mich alle sehr nett und freundlich aufgenommen.
Jetzt hast du es angesprochen, du kriegst im Sommer das Angebot vom KAC-Nachwuchsleiter Johannes Reichel, die U8, die U9 zu coachen und dein Verantwortungsbereich vergrößert sich rasend schnell. Bist mittlerweile verantwortlich für alle Altersklassen von der U15 abwärts und das sind dann doch ein paar viele, muss man dazu sagen. Wie hat dich diese Nachricht erreicht? Du machst jetzt nicht nur zwei Altersklassen, sondern gefühlt alle.
Dort haben wir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir schon ungefähr ein Bild gemacht davor. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das schon überlegt. Ich habe da nicht sehr spontan zugesagt, weil es danach, der erste Teil U8, U10 Coaching, das war ja keine Anstellung. Ja. Das hat man gesagt, in der Freizeit gemacht. Das hat gut gepasst, weil ich Zeit gehabt habe. Der nächste Schritt war, wie gesagt, eine Anstellung. Und dort haben wir schon Gedanken gemacht und Gespräche mit meiner Freundin geführt, was die Zukunft da anbelangt. Ja. Und das hat mir schon ein bisschen länger gedauert, aber das Gesamtpaket und vor allem die menschliche Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich sehr beeindruckt, wie gut ich aufgenommen worden bin, wie sehr sie mich respektiert haben und auch wertgeschätzt haben, auch schon als U8 und U10 Trainer. Und die menschliche Seite war mir dann auch schon sehr, sehr wichtig, weil ich den Job nicht unbedingt gebraucht habe. Also ich habe da schon sehr wählerisch sein können und auch wollen. Ich habe lange Zeit in meinem Leben das gemacht, was man mal gesagt hat. Und das hat gepasst und das habe ich gut kennen. Jetzt war einfach an der Zeit, ich brauche eine gute menschliche Basis, um irgendwo anzufangen. Das war mir das Wichtigste.
Lass uns ganz kurz zu dieser Zusammenarbeit kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt den Nachwuchsleiter Johannes Reichel, es gibt den Nachwuchscoach Markus Peintner, der sehr viele Altersklassen unter sich hat. Trifft man sich da einmal monatlich, einmal wöchentlich, einmal täglich auf den Café, gibt man die wichtigsten Dinge durch? Wie sieht das aus?
Witzig, dass du fragst, wir sitzen im gleichen Büro. Also wir haben täglich, also von Montag bis Freitag treffen wir uns täglich, jetzt auch am Samstag, weil der Johannes Reichel die U11 bis Jahresende übernommen hat und ich bin ja mit allen Altersgruppen auf dem Eis. Also ich bin Montag bis Samstag in der Eishalle bzw. im Büro. Wir kommunizieren viel natürlich mit dem Johannes, was extrem wichtig ist. Ich habe bewusst das Büro ausgesucht, bei ihm, damit wir wirklich die ständige Kommunikation haben, dass wir sehr, sehr offen sind. Ein Thema, das mir auch sehr wichtig ist, ist Loyalität. Und das ist in unserem Business nicht ganz einfach zu finden. Und ich habe einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, dass man loyal gegenüber ist, dass man sich vertrauen kann, dass man ganz offen über Dinge redet, obwohl man anderer Meinung ist. Und das habe ich gespürt beim Johannes. Und deswegen ist mir dann auch schlussendlich die Entscheidung recht einfach gefallen.
Worüber tauscht man sich dann quasi auf professionellem Level aus? Sind das dann Entwicklungssprünge oder sind das dann Trainings, wo man sagt, oh, der ist mir heute besonders ins Auge gestochen? Sieht er den mal genauer an? Sind das so tägliche Reports oder ist es dann doch, auch wenn man im selben Büro sitzt, öfter Smalltalk als nicht?
Es kommen immer wieder Themen auf. Wir haben ja sehr viele Kinder und logischerweise auch sehr viele Elternteile, die Informationen haben wollen, die Fragen haben, die sich manchmal in gewissen Phasen unwohl fühlen oder nicht sicher sind. Speziell, das ist ja wirklich eine ganz eigene Situation mit Corona, dass die Eltern nicht zuschauen dürfen. Deswegen ist es schwierig für die Kinder. Jetzt werden Coaches gewechselt, der Nachwuchsleiter wechselt, beziehungsweise der Leiter von U15 abwärts. Sie haben nichts Greifbares, weil sie das Training nicht anschauen können. Sie wissen nicht, ob es zu lange ist, das Training, ob es zu kurz, ob es gut oder schlecht ist. Also eine ganz schwierige Situation für die Eltern auch. Und das war nur ein Beispiel. Da haben wir einfach uns noch hinten nochmal gedacht, du, es wäre eigentlich wichtig, dass wir jedes einzelne Elternteil einmal durchtelefonieren und wirklich mal reinhorchen, wie es denen geht. Ich beginne die Gespräche immer gleich und das ist aber wirklich ehrlich. In der jetzigen Zeit spricht man immer davon, dass es schwierig ist für einen Verein mit allen Richtlinien und Maßnahmen und Corona. Es ist sehr schwierig für die Kinder. Am Anfang haben sie trainieren dürfen, dann nicht. Jetzt dürfen sie wieder, aber spielen dürfen sie nicht. Schwierige Situation. Irgendwie hat man aber extrem auf die Eltern vergessen. Man hat sich eigentlich nicht gefragt, wie es denen geht. Wie ich vorher schon gesagt habe, die haben nichts Greifbares, die dürfen nicht zuschauen, die können nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschieden und es sind sehr wertvolle Gespräche gewesen. Also die Elternteile waren wirklich schockiert manchmal, weil sie das nicht gekannt haben, dass sie angesprochen werden, aktiv angesprochen werden, wie es ihnen geht. Dort waren sie ein bisschen überrumpelt. Ich habe aber die meisten Gespräche wirklich, also unter 30 Minuten bin ich nie weggekommen. Der Rekord war 2 Stunden. Viele Gespräche waren über 1 Stunde, wo ich wirklich die Einleitung gemacht habe und dann war Zeit zum Zuhören. Und das war auf der anderen Seite für die Eltern, glaube ich, einmal ganz, ganz wichtig, weil was tut ein Elternteil? Ein Elternteil ist zuständig fürs Zuhören bei den Kindern. Und auf das fokussiert man sich. Aber wer hört denn dem Elternteil zu? Das war nämlich auch ganz interessant. Deswegen waren sie nicht nur beeindruckt, sondern vor allem auch vielleicht manchmal überrascht, dass sie jetzt der Aktivposten sind in diesem Gespräch. Und es waren extrem wertvolle Gespräche. Die haben mich wirklich besser gemacht als Trainer und als Leiter, weil wir gute Informationen weitergekriegt haben. Auch meine Feedbacks von Kindern über die Eltern, wo ich dann auch gekriegt habe, wo ich wirklich gesagt habe, stimmt, das ist ein extrem wichtiger Punkt, das werde ich sofort ändern und im nächsten Training werden wir das einsetzen und umsetzen. Also von dem her, es sind so Sachen, über die wir sprechen und dann gibt es natürlich sehr viel Gesprächsstoff, über die ich mit dem Johannes Reichel spreche natürlich.
Jetzt würde ich lieben gerne diesen 2 Stunden Rekord der Elterngesprächszeit auch mit dir knacken. Schauen wir mal, ob's möglich sein wird, aber ich kann jetzt schon verraten, es wird dann auch ein klein wenig mehr dann auch in naher Zukunft geben, weil du diese Elternkomponente angesprochen hast. Wer ist, und schlimmer ist das falsche Wort, aber wer ist anspruchsvoller? Hockey Moms, Hockey Dads oder ist das geschlechtsunabhängig?
Kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich zu meiner Zeit, wo ich die Tätigkeit übernommen habe, hat es keine Spiele gegeben. Ja, ich glaube, so die Trainings sind eigentlich, werden von allen gern angesehen und da ist man nicht wirklich kritisch. Sowohl aber die Spiele beginnen und vereinfacht gesagt, mein Sohn hat 3 Sekunden weniger Eiszeit gehabt wie der neben ihm, dann wird es problematisch. Das habe ich alles noch nicht erfahren dürfen. Deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Ich habe natürlich in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder die Gespräche gehört, was es bedeutet, mit Eltern zusammenzuarbeiten oder zu arbeiten. Und das war, was ich jetzt ausgehört habe, nicht immer ganz einfach. Ich in meiner Situation, im Hier und Jetzt, muss es revidieren. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, für mich sind die Gespräche extrem angenehm. Ich habe natürlich sehr viel Zeit auch investiert in die Kommunikation mit den Eltern, das muss ich schon sagen. Zu Beginn jeden Monat lange Elternbriefe, wo ich mich vorgestellt habe, wo ich meine Philosophie vorgestellt habe, was ich von den Kindern haben will, was ich mit denen trainieren werde. Also das sind dann schon Elternbriefe oder Feedbacks über 7, 8 Seiten gewesen. Das war was Neues für die Eltern. Haben sie ja nicht alle gelesen, das weiß ich schon. Aber um das ist mir gar nicht gegangen. Für mich war das einfach ein professionelles Verhalten von meiner Seite. Ich wollte den Eltern erklären, okay, das ist Eishockey, das ist das Wissen, das wir haben. Und gemeinsam mit den Eltern haben wir ein Ziel, und zwar das Kind besser zu machen. Und es ist nicht mein Ziel und dann gibt es auf der anderen Seite das Ziel von den Eltern und irgendwann kommen die Kinder. Nein. Es ist ein gemeinsames Ziel. Wir sind dafür da, ein gutes Umfeld für die Kinder zu schaffen. Unsere Ziele sind die gleichen und wir müssen gemeinsam eine gemeinsame Richtung finden. Deswegen waren Gespräche wichtig, Elternfeedbacks wichtig. Also ich habe da schon sehr, sehr viel Zeit investiert. Wir machen jetzt, und das war jetzt mein Schwerpunkt, dass ich, nachdem die Eltern die Trainings nicht anschauen dürfen, habe ich angefangen, Clips bzw. Filme zu schneiden von verschiedenen Trainings, was wir für Inhalte haben. Wir haben eine Skill-Competition gehabt, ähnlich der NHL. Das ist natürlich extrem gut angekommen. Ich schneide noch die Videos zusammen zu 10-Minuten-Videos und schicke es an die Eltern. Und das ist auch etwas, was neu war für die Eltern. Das ist natürlich extrem viel Arbeit. Aber in dieser Zeit, meiner Meinung nach, ist das einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Informationen auch weitergeben können.
Lass uns mal ganz kurz zu dem kommen, was du offenbar den Eltern auch ausgeschickt hast, nämlich deine Philosophie. Nicht, dass du jetzt die 8 Seiten oder mehrere Seiten runterbetest, aber wenn du es kurz zusammenfassen müsstest und möchtest, was ist deine Philosophie in der Nachwuchsarbeit?
Es ist eigentlich auf der ganzen Welt gleich, beziehungsweise man spricht auf der ganzen Welt über das Gleiche. Es geht um Entwicklung und nicht Erfolg. Es geht nicht darum, dass man irgendwie mit den besten 3 Spielern das Spiel am Samstagnachmittag gewinnen und alle anderen bleiben auf der Strecke. Es geht um die Gesamtentwicklung. Wir wollen Spieler nicht nur als Eishockeyspieler, sondern vor allem auch als Menschen entwickeln. Das ist der große Punkt. Man konzentriert sich da extrem oft auf nur die spielerische Entwicklung, aber das ist ja eine Lebensschule, der ganze Nachwuchsbereich. Und es kommt zu dem Zeitpunkt, oder es kommt zu einem Zeitpunkt, sicher die Phase, wo es wirklich um die pure Leistung geht. Und zwar ab der U17, U18, dort ist wirklich, bist du gut genug? Du bist dabei, du bist nicht gut genug, deine Zeit ist vorbei, wir finden was anderes. Der Druck steigt sowieso, der steigt automatisch. Aber in meinem Bereich geht es darum, so breit wie möglich entwickeln, und jedes einzelne Kind ist wichtig, jeder einzelne Mensch ist wichtig. Und das sind schon kleine Eckpfeiler von meiner Philosophie. Ich glaube auch gar nicht, dass das so viel mit Eishockey zu tun hat, sondern vielmehr mit Hausverstand. Ich brauche keine A-Lizenz auf solche Sachen zu kommen, sondern oft ist so, dass es besser ist, wenn man ein bisschen weiter weg geht vom Eishockey, einen Schritt zurück macht und wirklich sich darauf konzentriert, was will das Kind. Das ist 11 Jahre, das ist 12 Jahre. In was für einem Umfeld fühlt er sich wohl? Und auf solche Sachen konzentriere ich natürlich extrem.
Da sind extrem viele spannende Dinge drinnen gewesen, auf die ich dann im Laufe des Gesprächs auch noch eingehen möchte. Ich möchte aber zuallererst oder doch auch noch ein klein wenig innehalten und zur Coaching-Karriere an sich kommen. Es wird in diesem Frühjahr tatsächlich schon unfassbare 7 Jahre her sein, dass du die Profi-Eisstiefel an den Nagel gehängt hast und dann aber kurz danach eben Coach geworden bist. Ab wann war dir klar, es geht in Richtung Trainerdasein?
2,5 Tage, bevor ich den ersten Job angenommen habe, dort wurde es mir klar. Das war eigentlich eine interessante Geschichte, weil ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, dass ich in die zweite Liga gehe. Ich habe dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben und habe den Sommer über verbracht, mich vorzubereiten, Fitnessstudio gehen, gleich wie im Profitum. Und in Villach war es so, dass danach, ich glaube, das war 3 oder 4 Tage vor Trainingsstart, hat der Assistant Coach, damals noch der Mark Brown, der hat gekündigt. Und dort hat mir der Herr Isep, der Präsident damals, der hat mich angerufen. Ich kenne ihn ja schon sehr lange, ich kenne die Familie, den Sohn sehr gut. Wir haben uns auf einen Café getroffen und er hat die Situation erklärt und der letzte Punkt war dann auch so, Bente, und jetzt hast du 5 Stunden Zeit zum Entscheiden. Und das war dann natürlich schon sehr, sehr heavy, weil mir hat das schon immer gefallen, das Coachen, das hat mich schon interessiert, nur das war jetzt sehr, sehr kurzfristig und ich war schon sehr überrumpelt, eben mit ein paar Leuten telefoniert. Ich habe zum Glück den Markus Kerschbaumer angerufen und der hat zu mir gesagt, Bente, Augen zu, durch, das machst, Punkt aus, mach das genau so. Weil er war in der gleichen Position, in der gleichen Situation, war eigentlich noch so am Ende von der Karriere, aber er wollte nicht wirklich aufhören. Und schlussendlich hat er sich aber doch dazu entschieden und er hat gesagt, das war genau das Richtige. Sonst zieht man das irgendwie nur irgendwie in die Länge. Man ist aber nicht mehr 100% dabei. Macht den Schlussstrich. Die Position als Assistant Coach gibt es ja nicht oft in unserer Liga. Und in der damaligen Zeit war überhaupt so, dass ich die ersten 3, 4 Jahre war ich der einzige Österreicher in der ganzen Liga. Das wissen ja viele nicht. In der ganzen Liga, ob das jetzt ein Head Coach oder Assistant Coach war, ich war der einzige Österreicher, der diesen Job, diese Tätigkeit inne hatte. Und von dem her war das eigentlich eine unglaubliche Chance und ich habe es noch extrem genossen. Also es war die richtige Entscheidung. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich vor allem wohlgefühlt mit dem Hanno Järvenpää damals, weil der als Mensch einfach überragend ist, weil er mir Zeit gegeben hat. Sobald er gemerkt hat, okay, ich fühle mich wohl, hat er mir mehr Verantwortung gegeben. Also von der Lernphase her war er damals wahrscheinlich der perfekte Coach für mich.
Jetzt war die Frage nicht ganz ohne Hintergrund gestellt, weil er natürlich auch von Weggefährten und oder guten Freunden wissen wollte, ab wann Ihnen denn klar war, dass Markus Paintner ein guter Trainer sein kann, ein guter Trainer sein wird. Niemand geringerer als die Legende, sind wir schon wieder bei diesem Begriff, namens Greg Holst, hat sich da zurückgemeldet. Wir hören mal gemeinsam rein.
I would say, I noticed Paints would be a great coach. I saw him on the ice with the kids a couple of times in Villach. He wasn't sure if he loved it, but he was good with the kids. He could teach them. He had good technical skills. He took care of his career himself with his work off the ice. He had a lot to offer. Okay, so let's move ahead. He became head coach in Villach after, you know, I got fired. And I said, Pints, believe in yourself. Run with what you believe in. You have to give this a test. And he did. A few weeks later, we went for lunch, and I said, Pints, how are you sleeping? He goes, not very good. And, you know, I had the same conversation with Pavel this year, and if sleep's high on your list, and you know, then don't be a head coach because it's a tough gig, and it's 24/7 on your mind. Okay, but he did what he had to do to get the feel, to learn if that's what he wanted to do. Now he's involved with the kids in Klagenfurt, and he is doing a fantastic job. I think what happened was he started working with these young kids and seeing them progress and seeing how much excitement he could bring to them just from the technical part, conditioning part, but the love of the game. So I think he is really, really enjoying this, and he's getting in, it's in his element now. So he's organized the coaches down there. I know that. He's a great organizer of video, letters to the parents, practice organization. He is a way more organized than I ever was and ever will be. So hats off to him. I think he's found a real love for what he's doing. And I'm excited for him. You know, we're always in contact. We've remained good friends. We have a beer together whenever we can. We have a few laughs. We just have a connection. And it's exciting to have a connection with these young guys. And I wish him all the best in Klangfurt. He's going to have a long career in this business, developing players, young and old. He can work with pro players. He can work with 10, 11, 12-year-olds. So he has a lot to offer, and he's on his way to a great career.
Lass uns das Ganze mal allgemeiner angehen und einordnen. Wie wichtig ist und war Greg Holst für deinen Werdegang auch als Trainer?
Den Holst kenne ich schon sehr, sehr lange. Es ist witzig, dass wir jetzt wirklich sehr, sehr gute und enge Freunde sind. Ich habe ihn kennengelernt, wo ich 16 Jahre alt war. Und dort war mein Gedanke war eher pure Angst. Weil er schon ganz was anderes war, wie wir das eigentlich gekonnt haben. Er hat gefordert und gefördert. Und das sind auch Punkte, die ich immer wieder bei den Kindern anspreche, beziehungsweise anwende. Ja. Er war streng auf der anderen Seite, extrem streng. Er hat Regeln eingebracht, die man nicht brechen darf, sonst hat man ein großes Problem. Er hat, das muss man richtig verstehen, aber er hat keine Angst gehabt vor großen Namen. Wenn der mit dem Charakter nicht ins Team gepasst hat, war er weg. Der hat das Teamgefüge, der Teamzusammenhalt war ihm extrem wichtig, harte Arbeit war ihm wichtig. Auf der anderen Seite extrem professionell arbeiten, auf der anderen Seite Burschen, jetzt ist Zeit für Spaß. Und das ist auch ganz wichtig. Ich habe einfach gemerkt, dass Menschen, wenn sie ein gutes Umfeld um sich haben, wenn sie Spaß haben bei einer Sache, dann entwickeln sie sich. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit Eishockey zu tun. Das eins zu eins, das Gleiche kann man natürlich im Nachwuchs einsetzen. Ein gutes Umfeld schaffen, wo die Kinder sich wohlfühlen, wo sie wissen, sie können sie einmal fallen lassen und sie werden aufgefangen, wo sie gehört werden. Wenn man so ein Umfeld schafft, dann hat man schon mal gewonnen. Der nächste Punkt ist, Spaß reinzukriegen. Und die Kinder haben Spaß beim Training. Und für Eltern ist es natürlich manchmal schwierig, weil sie glauben, okay, da ist einfach nur eine Spaßpartie und da passiert eigentlich nichts. Ich kann Spaßübungen oder Übungen kreieren, die sehr viel Spaß machen, aber extrem viel Inhalt haben. Also wir machen sehr viel über die spielerische Basis. Und so wie ich vorher gesagt habe, sobald Menschen Spaß haben bei einer Sache, dann lernen sie viel schneller, sie entwickeln sich viel schneller. Und vorher habe ich noch gesagt, Entwicklung vor Erfolg. Was passiert denn, wenn sich alle Spieler, alle Menschen entwickeln? Ja, die Konsequenz ist Erfolg. Aber der erste Schritt ist Entwicklung und vor allem den Kindern Spaß beizubringen. Die haben ja sehr viel Druck heutzutage, die Kinder, das darf man nicht vergessen. Die müssen früh aufstehen, die müssen in die Schule, dort ist Frontalunterricht, dort wird Informationen eingepusht. Dann gibt es natürlich auch, verständlich, man muss so sein, zu Hause gewisse Regeln, die müssen sie einhalten. Und jetzt kommen sie zum Sport und manchmal passiert es, dass sie wieder das Gleiche haben, wieder Frontalunterricht, wieder Übung noch Übung noch Übung, wieder lernen und ich muss lernen, ich mag das zwar nicht, deswegen von dem Weg bin ich weggegangen, sondern ich soll herkommen und wissen, hey, jetzt kann ich das Gehirn ausschalten, jetzt kann ich kompletten Spaß haben, jetzt kann ich einmal alles, die ganze Energie, die ich habe, kann ich auslassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mit einem guten Gefühl zum Training gehen und mit einem guten Gefühl heimfahren. Und das sind schon viele Sachen, die ich vom Holst gelernt habe. Das ist ganz, ganz interessant. Der hat eigentlich so eine gewisse Philosophie auch in der Trainingsgestaltung. Ein Spiel, zwei Übungen. Ein Spiel, zwei Übungen. Das muss man nicht genauso machen. Aber das hat er bei den Profis implementiert und die haben das geliebt. Und er hat das eigentlich im Nachwuchs gelernt. Du musst einfach gewisse Tools, Skills, wie man heutzutage sagt, das ist super, wenn man nur die trainieren, aber du musst es sofort in einer Übung implementieren, in einem Spiel implementieren. Und das hat er im Nachwuchsbereich schon gemacht. Das hat mir natürlich lange Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, was er da genau im Training macht. Aber das sind schon sehr viele Sachen, die ich von ihm gelernt habe. Eine große Geschichte da. Und ich sehe den Holst, der ist jetzt 67 Jahre. Ich hoffe, er sitzt nicht böse auf mich, wenn ich sein Alter.
Alles gut, Common Knowledge.
Common Knowledge, okay. Was der für eine Energie auf dem Eis hat, ist unvorstellbar. Da kann man drüber reden und manche Leute hören das jetzt, aber das muss man mal gesehen haben. Das ist unvorstellbar. Und er spricht immer von contagious energy. Er spricht von ansteckender Energie. Wenn der Holste dort ist, das ist so wie ein positiver Coronavirus. Das ist unvorstellbar, wenn man das sieht. Und du merkst da die Kinder, wie sie aufgehen, wie sie die letzten 15% aus ihrem Potenzial rausholen, nur weil der Holste dort ist. Und dort geht es noch nicht einmal so sehr darum, dass er ihnen einen neuen Skill beibringt oder vielleicht das Positionsspiel muss ändern, irgendwas taktisch, null, nichts. Das ist einfach seine Energie, die er hat als Mensch, die gibt er den Kindern weiter und die Kinder wachsen durch die Energie.
Du sprichst mit jemandem, der einmal die Woche im Schnitt mit ihm zusammenarbeiten darf und das mehr als nur bestätigen kann. Viele, viele Dinge, die Greg Holst auch in seinem Soundbite angesprochen hat, viele, viele Dinge, über die wir diskutieren werden, nach einer kurzen Pause. Ihr wollt die schönste Zeit des Jahres nutzen, um euren Mitmenschen mittels exklusivem Hockey O'Clock T-Shirt zu zeigen, dass es Zeit für Eishockey ist? Dann schickt ein Foto, wie oder wo ihr Hockey O'Clock mit Martin Pfanner hört. Alle Einsendungen nehmen an der Verlosung von insgesamt 3 Hockey O'Clock T-Shirts teil. Schickt das Foto entweder an hockeyoclock101@gmail.com, das ist hockeyoclock101@gmail.com, oder direkt via Social Media an @martinpfanner auf Twitter oder auf Instagram. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 16. März. Gewinnerinnen und Gewinner werden dann auch gleich benachrichtigt. Rechtswege und all der andere Blödsinn sind natürlich ausgeschlossen. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Markus Peintner. Und Markus, wir haben vor der Pause bei Greg Holst reingehört, der was total Spannendes für mich gesagt hat über dich und deine Trainerkarriere, die dir offensichtlich dort bevorstand oder bevorstehen hätte können. Er hat gesagt, I wasn't sure if he loved it. Wann warst du sicher, dass du das Trainerdasein, das Trainerbusiness lieben lernen kannst?
Ich glaube nicht, dass es eine Woche gedauert hat. Ich war mal unsicher zu Beginn, ob das richtig ist. Es war einfach eine Jobmöglichkeit, die ich angenommen habe. Eine neue Challenge für die Zukunft. 100% sicher war man nicht, aber es ist extrem schnell gegangen. Es ist wirklich, also in der ersten Woche habe ich gewusst, das ist meins. Weil ich mir auch zurückgedacht habe, wo liegt meine Expertise in meinem Leben? Wo habe ich das meiste Wissen? Und das ist natürlich Eishockey gewesen. Ich habe mit 10, 11 Jahren angefangen, sehr professionell zu arbeiten. Ohne Coach, ohne Eltern, sondern ich habe von der Arbeitseinstellung war ich schon sehr, sehr weit. Schon mit 10, 11 Jahren. Und deswegen habe ich mich immer mit dem Thema Eishockey befasst, nicht nur mit meinem Spiel, sondern mit dem Spiel allgemein, mit Trainings, auch mit dem physischen Part, ja, mit dem Off-Ice, mit den Fitness-Coaches habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt. Und während meiner Karriere, mir persönlich haben ein paar Skills gefehlt, jetzt das Eisläuferische, ich war jetzt nicht besonders groß, ich war nicht besonders schwer oder kräftig. Ich habe andere Wege finden müssen, um erfolgreich zu sein. Und deswegen bin ich ins Spielverständnis gegangen. Ich habe gewusst, ich bin nicht so schnell wie der neben mir, aber ich kann das Spiel so gut lesen, dass ich trotzdem schlussendlich schneller an der Scheibe bin. Und das sind schon Themen, die du brauchst als Coach, die du in der täglichen Arbeit eigentlich bearbeitest und dann auch irgendwann einmal an die Spieler weitergeben willst. Ich habe dann auch einen Trainer sehr genau beobachtet, weil ich wirklich, ja, ich habe schon sehr früh noch mir Gedanken gemacht, wieso macht der Coach das? Ich habe wirklich die Frage gestellt, warum machen wir das? Wieso sollte das machen? Was bringt mir das? Ich glaube, zu meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, hat man keine Fragen gestellt. Der Trainer hat gesagt und man hat gemacht. Und das war absolut okay für uns. Wir haben das nicht anders gekonnt und wir waren froh, dass es so war. Heutzutage sind die Kinder anders, also auch die ganz Jungen schon, die 10, 11-Jährigen, die wollen wissen, wieso machen wir das? Gibt es da einen Grund dafür oder machen wir die Übung einfach, damit wir die Übung machen? Die wollen den Hintergrund wissen. Und das habe ich früher auch schon gehabt, auch speziell als Profi. Und das hat mir natürlich schon sehr geholfen, mich als Coach schon in frühen Jahren weiterzuentwickeln, ohne dass ich gewusst habe, dass ich Coach werde.
Das hört sich jetzt alles klein wenig noch Zufall an, wie es dann auch in Richtung Coach gegangen ist. Der Kollege Holz hat noch eine spannende Sache angesprochen, über die auf jeden Fall mit dir reden muss. Er hat gesagt, dass du sehr, sehr viel organisierter bist, als er es jemals war oder jemals sein wird. Wie wichtig ist Organisation, um im Coaching-Business zu überleben? Gerade wenn man es mit hunderten Eltern zu tun hat, mit so vielen Kindern, mit Briefen, mit Feedbacks, mit Videos und dergleichen. Wie organisierst du deinen Alltag als Trainer und dann wahrscheinlich auch den Alltag abseits der Eishalle? Geht das überhaupt?
Das geht sehr wohl, ja. Sehr zeitintensiv. Aber ich würde es vielleicht auch anders Wort verwenden, nicht unbedingt Organisation, sondern Struktur. Man braucht eine Struktur im gesamten Leben. Ein großes Unternehmen ohne Struktur funktioniert nicht. Eine erste Mannschaft, eine Profimannschaft ohne Struktur funktioniert nicht. Und da kommen wir auch auf den Nachwuchs. Da brauchst du die Struktur bzw. die Organisation, die passen muss. Weil sonst bist du eigentlich immer einen Schritt zu spät. Also du musst eigentlich vordenken. Du musst schon auch ein Gespür haben, okay, da könnte es ein Problem geben, das schon im Vorhinein korrigieren. Und das geht alles nur über Organisation. Das war natürlich sehr interessant, wenn man immer mit der Liste natürlich, weil ich war halb so jung wie er und ich war der organisiert war. Er war schon eher im älteren Semester und wenn wir reden über Ruhe und Geduld und Gelassenheit, dann habe ich das gehabt, obwohl ich 30, 40 Jahre jünger war wie er. Ja, also das war ein total witziger Mix. Da denkt man sich eher, okay, der Emotionale ist logischerweise der damals 35-Jährige und der Ältere ist der, der einmal einen Schritt zurück macht und sagt, nein, das wird schon. Bei uns war das komplett umgekehrt. Also das war ja ein extremer Mix, den gibt es ja nicht oft. Also es war schon ein witziges Duo, sage ich jetzt einmal.
Jetzt hast du ein wunderbares Stichwort geliefert auf etwas, das ich ohnehin ansprechen wollte, nämlich die Struktur, nicht nur in deinem Leben und deinem Arbeitsalltag, sondern auch was das KAC Nachwuchscoaching anbelangt. Da ist auch immer wieder vom roten Faden gesprochen worden und das war auch in der offiziellen Presseaussendung zu deiner Verpflichtung oder zur Erweiterung deines Verantwortungsbereiches mit drinnen, dass dieser rote Faden von ganz oben bis nach ganz unten zu den Bambinis ersichtlich sein soll. Was ist dieser rote Faden im Nachwuchs des KAC?
Erstens einmal die Zusammenarbeit bei den Coaches allgemein. Das ist natürlich sehr angenehm und das habe ich noch nie erlebt, dass wirklich der von der ersten Mannschaft bei einem Meeting dabei sitzt, wo es um 5-Jährige geht, um 6-Jährige geht. Dass da extremer Austausch ist. Ja. Davor war, glaube ich, eher, jetzt muss ich eigentlich aufpassen, weil davor weiß ich nicht genau, wie es war. Ich kriege das nur jetzt mit, wie positiv alle Coaches sind, dass da so ein großartiger Austausch zwischen den Coaches besteht. Ja. Und zwar, wir haben ja so viel Wissen in Klagenfurt, das ist unvorstellbar. Wir haben einen Juha Wori, der sich jeden Tag Zeit nimmt, die U12, die U13 und zu schauen, die U17, die U18, dann haben wir den Kirk Fury, also von Finnland auf Kanada, dann gehen wir weiter, dann haben wir den Öhmann aus Schweden, der eine Legende in Schweden ist, der ein überragender Trainer ist, dann haben wir den Peter Kasper, der alle Trainingsmöglichkeiten und Trainingsinhalte von der ganzen Welt kennt, der die sehr viele gute Kontakte hat. Wir haben den Hansi Sulzer, eine KC-Legende, der natürlich das Oldschooler einbringt, in der Beimischung mit dem modernen Coaching. Wir haben den Johannes Reichel, der, ich sage jetzt mal, 1000 Partien in der höchsten Liga hat, der hat Weltmeisterschaften gespielt. Also wir haben so viel Wissen, das wahrscheinlich davor zurückgehalten wurde. Und jetzt vermischt sich alles. Und wir finden diesen roten Faden für unsere Organisation. Das ist ja das Wichtigste. Man kann ja nicht von Finnland diese Pferdestart hernehmen und diese Philosophie und diese Organisation 1:1 in Klagenfurt machen oder in Österreich machen. Das geht nicht. Du musst Informationen von der ganzen Welt hernehmen und das sind im Normalfall sehr viele Gespräche, sehr viele Besuche, sehr viel Hospitieren auf der ganzen Welt, damit man das Wissen kriegt. Bei uns sitzen alle in einem Raum. Für mich ist das immer noch so wie ein Traum. Für solche Gespräche zahlt man im Normalfall sehr viel Geld, weil du nach Schweden fliegen musst, du musst Hotel zahlen, Essen zahlen, du musst anfragen, dass du überhaupt hinkommen darfst. Wir haben das alles daheim, im eigenen Heim. Das ist unvorstellbar. Viel wichtiger jetzt ist aber, dieses Wissen umzusetzen, beziehungsweise zuerst zu bündeln und dann umzusetzen. Und für mich ist zusätzlich noch ein wichtiger Punkt, ist, und ich komme immer wieder zurück auf die menschliche Seite, wir sind alles Kumpels. Wir haben bei Sachen verschiedene Meinungen, da wird diskutiert und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das macht uns ja besser. Aber schlussendlich gehen wir raus und wir sind alle befreundet. Und das merkst, diese Energie merkst in jedem Schurfix, in jedem Meeting, das wir haben, dass man aufeinander schaut. Es werden wirklich Sachen mit dem Ömer, mit dem Juha Wuori besprochen, wo es um die, wie gesagt, 7-, 8-, 9-Jährigen geht. Und sie geben uns den Input, okay, das könnt ihr so machen, das machen wir in Finnland so, in Schweden ist aber wieder anders, das könnt ihr da mal ausprobieren. Also die Zusammenarbeit ist fantastisch und rote Faden hast, nicht nur in der Trainingsgestaltung, das ist natürlich sehr wichtig, aber auch im Wissen, an roten Faden vom Wissen her, dass wir wirklich on the same page sind.
Jetzt ist der rote Faden natürlich für viele auch sprichwörtlich rotes Tuch. Du hast beim VSV deine Sporen dir als Trainer verdient, hast dann auch kurzzeitig als Head Coach wirken dürfen. Wäre das, was du jetzt beim KAC machen darfst, auch beim VSV möglich gewesen? Oder gibt's einen Grund, dass du, was ja nicht mehr häufig passiert, die Städte bzw. Vereine gewechselt hast?
Ja, das ist schon ein Thema gewesen, das jetzt nicht so präsent war, weil ich wirklich 1,5 Jahre, ich war nicht weg vom Eishockey, ich war weiterhin Assistant Coach vom A-Nationalteam, aber ich war in der täglichen Arbeit nicht mehr dabei. Ja. Von dem her, es war ja kein direkter Wechsel von Villa nach Klagenfurt. Zusätzlich bin ich ja entlassen worden in Villa. Also es war ja keine aktive, bewusste Entscheidung, zum Rivalen zu wechseln. Von dem her, das ist eher von der Villa-Seite ausgegangen. Das Thema ist nie aufgekommen, dass nach der Entlassung, dass ich vielleicht in den Nachwuchs wechsle. Das hat aber für mich auch gepasst. Das ist einfach zu viel passiert. Das hätte nur damals noch auch nicht mehr angenommen. Ja.
Wie schmerzhaft war diese Zurückweisung? Sobald man sich ins Coaching-Business einlässt, das ist mir schon klar, wird es aber kurz oder lang Kündigungen geben. Selbst einem Arno Del Curto, der als ewiger Arno in Davos gegolten hatte, ist das widerfahren. Wie schmerzhaft war das vom in Anführungszeichen Heimatverein entlassen zu werden und wie wichtig gleichwohl war es aber auch, diese Erfahrung gemacht zu haben?
Wie wichtig kann ich jetzt eigentlich noch nicht sagen. Ich bin jetzt sehr glücklich in meiner Position mit meiner neuen Lebensaufgabe bei meinem neuen Verein. Das ist das, was ich sagen kann. Es war sehr, sehr schmerzhaft für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war sehr emotional für mich, weil ich auch von meinen Emotionen gelebt habe. Und wenn ich bei einem Verein war, dann habe ich alles gegeben für diesen Verein. Und ich habe nicht lange gebraucht, um mich mit einem Verein zu identifizieren. Und nachdem ich beim VSV natürlich sehr lange war, war der Schlussstrich für mich schon, ja, das war ein Frischluftwatschen ein bisschen, ja. Das war schon sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn du das Tun und Wirken des VSV seit deinem Abgang so ein wenig verfolgt hast, wovon ich fast ausgehe, weil du ein exzellenter Beobachter auch des heimischen Eishockeys bist, wie würdest du das zusammenfassen, was sich seither ereignet hat?
Morgen nicht reden.
Seid ihr unbenommen. Kommen wir zu einem Thema, das für mich persönlich extrem spannend ist, weil du ja auch angefangen hast, in deiner Auszeit Skills zu trainieren. Und das Thema Skills, das ist für mich so eine der großen Floskeln. Jeder hat irgendwelche Skills und jeder muss Skills haben. Was sind im Eishockey Skills für dich?
Die Übersetzung ist eigentlich Fähigkeit. Es ist eigentlich ganz vereinfacht. Und heutzutage, meiner Meinung nach, wird das Skill zu sehr oder zu oft benutzt. Ja, Skill ist ja so ein großer Bereich und man nennt sich noch Skill Coach, wenn man zum Beispiel nur eisläuferische Fähigkeiten trainiert. Skill ist aber ein Riesenbereich. Skill ist Eislaufen, Passen, Schießen. Skill heißt aber auch Positionsspiel. Das ist Defensivskill zum Beispiel. Oder wie verwende ich meinen Schläger in einem Zweikampf? Das ist auch Defensivskill. Wie verschaffe ich mir Raum und Zeit in einem Zweikampf, in einer engen Partie, wo du unter Druck bist? Das sind alle Skills. Im Normalfall aber, wenn man von Skill redet, redet man nur von Eislaufen oder Schießen. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von Eishockey. Eishockey ist ja ein ganz einfacher Sport. Das ist eine Scheibe und der muss ins Tor. Kann nicht so schwer sein. Auf der anderen Seite ist es sehr komplex. Auf der anderen Seite braucht man Kraft. Musst du mit schweren Gewichten trainieren. Auf der anderen Seite brauchst du Kraftausdauer. Mit wenig Gewicht trainieren und Füllwiederholung. Dann brauchst du auf der anderen Seite Schnelligkeit. Also die ersten drei Schritte sind extrem wichtig. Du brauchst aber auch die Schnelligkeitsausdauer. Das heißt, der 30. Sprint muss immer noch sehr schnell sein. Du brauchst Koordination, du brauchst die Balance, du brauchst extrem viel Sachen. Und heutzutage konzentriert man sich fast ein bisschen zu viel auf Skills, weil man glaubt, das ist nur Eislaufen und Schießen. Skill ist ja ein Riesenbereich und er wird oft falsch verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine Meinung, Skill ist extrem wichtig. Müssen wir gar nicht reden, das ist sowieso klar. Aber es ist der Fokus vom Spielverständnis geht fast ein bisschen weg und viel mehr in den Skill-Bereich. Aber ich nehme immer ein bisschen ein Beispiel her. Es ist super, wenn ich die Vokabeln super kann und perfekt gelernt habe. Nur wenn ich diese Vokabeln in einem Satz nicht übersetzen kann oder verwenden kann, bringt mir das Ganze zusammen nichts, null. Skill ist wichtig, ich muss die Vokabeln lernen. Aber schlussendlich geht es darum, ich brauche einen Zusammenhang im gesamten Satz. Das muss alles connected sein, verbunden sein. Und deswegen ist Skill ein guter Bereich, ein wichtiger Bereich, der immer wieder gern trainiert wird, ist auch notwendig, aber man darf sich nicht zu sehr nur auf das konzentrieren. Und heutzutage ist, ja, Skill ist so, manchmal kommt man vor, das ist so ziemlich das Allerwichtigste im Eishockey-Bereich.
Versuchen wir es runterzubrechen für die Hörerinnen und Hörer. Du bekommst ein völlig bewegungslegasthenisches, untalentiertes Kind namens Martin Pfanner überstellt. Und die enthusiasmierten Eltern, die sich denken, boah, endlich ein Nachwuchstrainer, der sich seiner annimmt, bitte mach aus ihm was. Was ist das erste Skill, an dem du, oder was sind die ersten paar Skillsets, an denen du mit diesem Kind arbeiten würdest?
Ich würde in den Off-Ice-Bereich gehen. Weg vom Eishockey. Zuerst, es ist natürlich viel einfacher, wenn du eine neue Technik erlernst, wenn du geschickt bist. Und die Geschicklichkeit im Off-Ice-Bereich zu erlernen, ist viel einfacher wie auf dem Eis. Du hast es wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Das ist ja komplex. Wir bewegen uns auf zwei dünnen Kufen. Und zusätzlich musst du jetzt noch eine neue Technik lernen. Das ist logischerweise in Turnschuhen viel einfacher. Das heißt, du musst erst die Geschicklichkeit lernen, die Koordination. Und dann nimmst du es mit aufs Eis. Und dann redet man eigentlich immer, du solltest in Progressionen arbeiten. Das heißt, du fängst an von vorne und gehst immer weiter, so wie in der Schule. In der Schule fängst du auch nicht an mit Malrechnen, sondern du fängst da mit den einfachsten Sachen an. Das Wichtigste für mich persönlich wäre dort einmal das Kind kennenlernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder den Spieler, den Menschen kennenlernen. Was hat der für Stärken, was hat er für Schwächen? Und dann beurteile, okay, was sind die richtigen Schritte? Weil es gibt nicht, das ist richtig und das ist falsch. Jeder Mensch ist anders und da muss man sehr, sehr individuell arbeiten mit jedem Kind, mit jedem Eishockeyspieler oder auch Menschen allgemein.
Ganz unabhängig von diesem auch kennenlernen, was natürlich extrem wichtig ist, um den Menschen, hinter den Menschen dann auch ein wenig durchblicken zu können. Mir kommt etwas in den Sinn, dass Thomas Koch im Rahmen seines großen Thomas Koch-Spezials auch erwähnt hat, nämlich wie wichtig sein polysportiver Hintergrund war. Hat Fußball gespielt, paar andere Sportarten gemacht, was ihm dann beim Eishockey geholfen hat. Wenn du Kinder auf dem Eis siehst, merkst du dann relativ rasch, wer auch in anderen Sportarten gut war oder zumindest andere Sportarten ausgeübt hat?
Ja, das merkt man sehr wohl. Das ist unmöglich, ein Training anzuschauen und von 60 Kindern, die außerpicken, die polysportiv unterwegs sind. Aber du merkst einfach die Kinder, die athletisch sind im Office-Bereich. Die tun sich einfach viel einfacher, neue Techniken kennenzulernen. Bei denen sind alle Bewegungen flüssig, die können wirklich auch Informationen aufnehmen und sie sofort umsetzen. Das gelingt denen viel einfacher. Das ist ein Riesenthema und ich bin der gleichen Meinung vom Tommy Koch. Was man aber schon sagen muss, und das klingt da recht einfach, okay, passt, aber was sollen jetzt die Eltern machen? Sollen sie sich beim Tennis Club einschreiben, dann beim Fußballclub, dann beim Basketballclub und beim Eishockeyclub. Ja, und wer zahlt das? Das ist ja nicht so einfach. Zusätzlich noch, ja, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Also so einfach ist es nicht. Deswegen ist meine Idee dahinter, wir müssen all diese Dinge ins Eishockey-Training, ins Office-Training mit einbinden. Dann wird es viel einfacher. Wenn wir im Sommer zum Beispiel 4 oder 5 Trainings haben, dann musst du genau diese Sachen mit einbringen. Wir arbeiten mit einem Leichtathletik-Coach. Wir haben jetzt eine eigene Jump World. Das ist zweistöckig. Da können sie austoben. Das ist im Ausdauerbereich extrem anstrengend, ohne dass die Kinder merken. Im koordinativen Bereich sowieso. Also ich glaube schon, dass man innerhalb des Eishockey-Trainings, ob das jetzt On-Ice oder Off-Ice ist, musst du das Polysportive reinkriegen, weil es sonst extrem komplex wird für die Eltern. Das ist eine super Information, aber dürfen heutzutage die Kinder einfach auf einer Wiese Fußball spielen gehen? Ist nicht mehr möglich. Natürlich haben wir uns polysportiv vor 20, 30 Jahren weitergebildet, beziehungsweise das haben wir benutzt. Aber bei uns, wenn der Tennisplatz frei war, da sind wir einfach am Wochenende reingegangen und haben Tennis gespielt. Am Fußballplatz ist ein Tor gestanden, wir haben einen Ball mitgenommen, haben wir auf dem Fußballplatz spielen dürfen. Das ist ja alles nicht mehr erlaubt. Also wir haben uns zwar polysportiv entwickelt, aber wir haben auch das Umfeld gehabt. Wir haben die Infrastruktur gehabt, wir haben die Möglichkeiten gehabt. Wir haben auf der Straße Landhockey gespielt. Und wenn ein Auto gekommen ist, da muss das Auto warten, bis wir ein Tor geschossen haben, bis Pause ist. Und auch für einen Autofahrer war das Normalste auf der ganzen Welt. Ist natürlich ein Unterschied, ob man in Lustenau aufwächst oder in Wien. Aber so war es früher. Das war überhaupt kein Problem. Und das hat sich natürlich jetzt schon geändert. Also es ist schon schwierig, sage ich jetzt mal, für die Eltern, diese Idee herzunehmen und zu 100% umsetzen, weil die Eltern heutzutage beide arbeiten, beide haben viel Stress. Trotzdem setzen sie sich extrem früh für die Kinder ein. Aber wie gesagt, irgendwann einmal ist der Tag aus. Irgendwann ist dunkel, dort geht halt nichts mehr. Das ist nicht so einfach umzusetzen.
Das, was du angesprochen hast, dass natürlich alle Eltern versuchen, auf ihre Kinder zu achten und ihnen nur das Beste dann auch zu ermöglichen. Die Speerspitze, zumindest der hiesigen Eishockey-Entwicklung, ist, was die letzten Jahre anbelangt, sicherlich Marco Rossi. Jetzt hast du als Kids Coach im Sommer unter anderem auch das Vergnügen gehabt, mit ihm arbeiten zu dürfen. Was ist bei Marco Rossi, außer natürlich offenbar physisch vorhandenem Talent, sonst noch richtig gelaufen? Was können sich vielleicht auch andere, und ich weiß schon, einer von wahrscheinlich 1.000, 10.000 schafft es dorthin, wo es Marco Rossi hinschafft, aber was können sich andere aspirierende Talente von einem Marco Rossi abschauen?
Also zuerst muss ich dich verbessern, ich habe nicht als Skill-Coach mit ihm trainiert, sondern ich habe als Coach Skills mit ihm trainiert. Das ist ein großer Unterschied. Heutzutage nennt sich sehr schnell jemand Skill-Coach. Und ich habe bemerkt, dass man braucht keine Ausbildung, man braucht kein Diploma, sondern eigentlich brauche ich nur eine Homepage und ich beschreibe mich und bezeichne mich als Skill-Coach. Deswegen bewusst, ich war nicht Skill-Coach, ich war Coach und habe Skills trainiert. Zum Thema Marco Rossi, ich glaube, die Unterstützung von Michi, vom Papa, das war ein großes Ding natürlich. Er hat sich auch polysportiv betätigt, wo er jung war. Er hat sehr viel Zeit investiert. Es ist schwierig für mich, das Beispiel Marco Rossi herzunehmen, weil bei ihm hat es funktioniert und er ist ein fantastischer Sportler. Und was mich noch beeindruckender war, ist, fantastischer Mensch. Das war extrem. Ich habe 3 Wochen, länger eigentlich, fast 5 Wochen mit ihm verbringen dürfen, wie er auf seine Mitmenschen geschaut hat, wie höflich er war, was er sich für Gedanken gemacht hat bei Mitspielern, wo er wirklich manchmal gesagt hat, du Beinte, schau bei dem einmal an, die Situation. Ich glaube, bei dem sollte man das vielleicht ein bisschen anders korrigieren oder vielleicht muss bei dem schauen und das verbessern in seinen Fähigkeiten. Wie immer, er hat sich wirklich Gedanken gemacht um seine Mitmenschen und das war schon sehr beeindruckend von Jugendlichen, der 18 Jahre ist, wie weit er schon denkt, wie offen er ist und wie sehr er den Fokus auch oft auf seine Mitmenschen legt. Also das ist natürlich Erziehung vom Papa, aber da muss das Kind schon auch mitspielen. Man kann als Elternteil kein Buch lesen, gute Punkte, das mache ich jetzt bei meinem Kind und er setzt es zu 100% um. Da hat einfach das ganze Package hat funktioniert und es war natürlich sehr zeitintensiv und wie viele Stunden er trainiert hat, wo kein Trainer hingeschaut hat. Und wahrscheinlich ist es beim Robert Lukas auch schon im Podcast vorkommen. Die besten Spieler geben sowieso Vollgas, wenn der Trainer schaut, aber vor allem geben sie Vollgas, wenn der Trainer nicht hinschaut. Und das macht einen großen Unterschied. Zurückkommen auf Marco Rossi, das ist einfach, traue ich wetten, die 10.000 Wiederholungen, die er gehabt hat. Man redet sehr gerne von Talent und man beurteilt sehr schnell, aber oft ist so, ist der wirklich so ein Talent oder hat er das einfach nur 10.000 Mal öfters gemacht wie ein anderer? Das ist eigentlich kein Talent, eigentlich ist es Ehrgeiz. Das Wort verwendet man oft falsch und man verwendet es sehr oft. Er war einfach fleißiger wie jeder andere Eishockeyspieler in ganz Österreich. Und so hat er seinen Weg gemacht in einem guten Umfeld. Und für das war die Familie, ich habe jetzt zwar den Papa angesprochen, aber auch die Mama, die Schwestern. Das ist einfach eine Einheit, das merkst. Das ist so wie ein eigenes Team, so wie ein eigenes Eishockey-Team ist das. Die Familie ist eine Einheit. Und da wurde das Umfeld geschaffen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, ein guter Eishockeyspieler zu werden. Ja.
Ich möchte mich einerseits bei dir bedanken, dass du mich da auch ausgebessert hast zu Beginn der Frage. Das bedeutet für mich jetzt, dass ich meine Visitenkarten mit Martin Pfanner Skills Coach schön stanzen lassen kann. Habe aber diesbezüglich tatsächlich eine Frage, die damit zusammenhängt. Du bist ausgebildeter A-Lizenz. Trainer im Eishockey. Jetzt gibt es Skills-Coaches, die natürlich aus wie Pilze aus dem Boden schießen. Diese Skills-Coaches, die keine Trainerausbildung oder A-Lizenz-Ausbildung haben, was sollten die als erstes lernen? Oder was wäre so ein Pflichtseminar, das du jedem selbsternannten Skills-Coach aufs Auge drücken würdest?
Da muss ich dazu sagen, meiner Meinung nach braucht ein Skills-Coach nicht unbedingt die A-Lizenz. Das ist mit dem nicht verbunden. Das ist nicht.
Aber trotzdem Fertigkeiten, die wahrscheinlich im Rahmen der Trainerausbildung gelehrt werden.
Unter anderem ja, aber du musst natürlich viel spezifischer werden. Unsere Ausbildung geht 1,5 Jahre. Dort musst du das Gesamtpaket Eishockey durchkriegen. Dort hast du natürlich nicht 3/4 Jahr Zeit und kannst ständig an Skill trainieren. Das geht nicht. Bei unserer Ausbildung natürlich, wir haben nur Ex-Profis gehabt. Dort geht es natürlich schneller und einfacher, ja. Aber das ist schon ein ganz eigener Bereich. Und es gibt viele Headcoaches, die ewig lang gespielt haben, die kein Skill-Coach werden können. Also ich will sie ganz und gar nicht schlecht dastehen lassen, die Skill Coaches. Die sind extrem wichtig und sehr hilfreich auch, wenn sie Individualtrainings machen, wenn sie auf ganz spezifische Sachen achten. Das sind ganz wichtige Punkte und deswegen brauchen wir die Skill Coaches. Was ich noch angesprochen habe, ist, man braucht keine Ausbildung dafür. So, und dann, deswegen muss man extrem aufpassen, zu wem man geht. Als Skill Coach würde ich das zum Beispiel persönlich so machen. Es gibt ja nicht wirklich so ein Symposium oder eine A-Lizenz für Skill Coaches. Das gibt es ja eigentlich bei uns nicht. Aber dann muss ich es einfach so machen, dass ich habe zum Beispiel sehr viel von Pauli Ulrich gelernt, der absolut fantastisch ist und noch viel fantastischer, wenn man weiß, wie er als Spieler war. Ich hoffe, ich greife den Pauli Ulrich nicht zu sehr an. Er ist ein Freund und wir verstehen uns sehr, sehr gut und ich habe höchsten Respekt vor ihm. Aber er als Spieler hat nicht Eislaufen können, er hat nicht schießen können, er hat nicht passen können. Alter Schwede, Wahnsinn!
Das bedeutet, die Hoffnung, ja, dass ich Skills-Coach werden könnte, die besteht noch.
Ja. Da kommen wir wieder zurück auf die 10.000 Wiederholungen und auf Ehrgeiz. Der Pauli Ulrich hat gesagt, das ist mein Ziel, ich will das machen. Der hat sich Eis selber gemietet, der war alleine auf dem Eis und ist stundenlang Eis gelaufen, stundenlang geschossen. Wenn man den jetzt anschaut, ich glaube, ja, der kann ganz mal Profi werden. Das ist unvorstellbar, was möglich ist, in einem hohen Alter auch. Ja, also das darf man nicht vergessen, der war nicht 11, 12 Jahre, wo er eine neue Technik gelernt hat. Der war 32 Jahre und trotzdem ist das möglich. Deswegen ist ja witzig, wenn Leute glauben, ja, das Wichtigste ist im Nachwuchs lernen, dann ist eh vorbei mit 18, 19. Absoluter Blödsinn. Du kannst immer dazu lernen. Auch egal, ob das eisläuferisch ist, ob Passtechnik, Positionsspiel, was auch immer. Und für mich ist das einfach sehr beeindruckend und ein absolut positives Beispiel für Österreicher, was möglich ist, wenn man ehrgeizig ist und wenn man sich wirklich die Arbeit und die Drecksarbeit da manchmal annimmt und sagt, okay, das ist mein Ziel und ich gehe nicht rechts und ich gehe nicht links und ich lasse mich nicht ablenken, sondern das ist mein Ziel und ich komme dorthin, egal wie, ich schaffe es zu meinem Ziel und ich werde es erreichen und deswegen ein super Beispiel, Pauli Ulrich. Und von ihm habe ich zum Beispiel sehr viel gelernt. Ich habe nicht hergeholt und habe gesagt, du, ich will jetzt von dir lernen, sondern ich bin zu ihm gefahren. Und war halt ein, zwei Tage da, habe ich in Bled zugeschaut, wie er Skill-Coaching gemacht hat. In Villach habe ich natürlich sehr genau beobachtet. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit ihm. Ich glaube, das hat oft mit Eigeninitiative zu tun.
Jetzt bist du quasi wie ein Politiker meine Frage ausgewichen, welche Skill-Coaches quasi in der Ausbildung ganz gut tun würde. Gibt es da eines, wenn du es wirklich runterkochen würdest, was jeder einmal gelehrt bekommen sollte, oder ist das einfach zu individuell unterschiedlich?
Meinst du jetzt Nachwuchsspieler, Profispieler oder dich persönlich?
Nee, wenn du ein selbsternannter Skills-Coach bist, ja. wie sie eben es überall gibt, gibt es eine Sache, die jeder einmal zumindest gelehrt bekommen sollte, was so Soft-Skills quasi im Umgang vielleicht auch mit Leuten sind?
Ich glaube, Skill-Coaches sind ja, gehen nicht so sehr drauf ein, sondern der wichtigste Punkt, und das ist, ja, das ist ganz klar so, ist das Eisläuferische. Das hat sich schon geändert. Früher, wenn man Spieler, absolute Topstars hernimmt, dort war es genug, wenn man das Spiel lesen konnte. Und Wayne Gretzky war auch nicht groß und stark und extrem schnell. Heutzutage ohne Schnelligkeit, ohne die eisläuferische Fähigkeit, funktioniert das Eishockeyspiel nicht mehr. Du kommst irgendwann nicht mehr nach. Und deswegen, das ist schon ein Punkt, auf dem man großen Fokus speziell zu Beginn legen muss. Und der Fokus weicht auch nicht ab. Der ist in der ersten nur genau gleich. Ich mache Übungen mit dem, oder nicht ich persönlich, aber der Michi Raffel macht Übungen mit dem Paul Ulrich. Die machen wir auch bei der U10. Also es wird nicht weniger, sondern die Grundbasis muss immer wieder wiederholt werden. Es ist interessant, wenn man von Skill redet. Der Roger Bader nimmt einfach immer den Roger Federer her. So, der Roger Federer ist, und das war vor 4, 5 Jahren, ich kenne jetzt da nicht so gut aus, wer jetzt gerade an Nummer 1 ist, aber fantastischer Tennisspieler, logischerweise. Und der ist der Beste. Aber was der trotzdem bei jedem Training als erstes macht, ist 500 Mal Vorhand, 500 Mal Backhand. Er macht 500 Aufschläge. Also die Basic Skills trainiert er tagtäglich. Wenn man mit dem Markus Kerschbaumer redet, was macht denn ein JP Lamoureux, einer der besten Torhüter, die wir die letzten 10, 15 Jahre gehabt haben? Skills. Verbunden auch mit Spielsituationen. Aber der Skill-Coach muss ja nicht unbedingt mit Spielsituationen so viel zu tun haben. Aber die trainieren tagtäglich die Kleinigkeiten, damit die wirklich verinnerlicht werden. Damit man sich dann auch ganz bewusst auf das restliche Spiel konzentrieren kann.
Jetzt mag ich es eigentlich nicht, Dinge über einen Kamm zu scheren und zu simplifizieren, aber manchmal ist es bei so einer hochkomplexen Thematik wie den Eishockey-Fertigkeiten, die es alle zu erlernen gilt und zu perfektionieren gilt, etwas einfacher. Wenn wir von Skills sprechen, wenn wir auf den österreichischen Nachwuchs blicken und das pflanzt sich ja dann auch fort in Richtung Seniorenbereich, an welchem Skill mangelt es oder an welchen Skills mangelt es in Österreich am extremsten?
Off-Ice. Ganz klar der physische Part im Eishockey. Das ist der größte Unterschied. Speziell auch, wenn man die U20-WM anschaut, das ist das, was man als erstes auffällt. Wir können dann auch irgendwann mal nicht mehr mithalten, weil wir physisch nicht stark genug sind. Und der Roger Oehmann, unser U18-Coach, der sagt immer, das ist ganz interessant, der sagt, aber wieso, meint er, jetzt erklären wir mal, wieso sollte ein schwedischer Eishockeyspieler mit 18 Jahren fitter sein und einen besseren Fitnesszustand haben wie der Österreicher? Kommt der Schwede fitter auf die Welt wie der Österreicher? Nein. Ist der besser benannt mit Zähne wie ein Österreicher? Oder sollte? Nein. Aber die investieren sehr viel Zeit in den Off-Ice-Bereich. Und muss man dazu sagen, so lässt er auch trainieren. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hart. Aber du merkst, wie die Spieler fit sind. Über die Fitness können sie die Konzentration über 3/3 halten. Das ist ein Skill. Und Skill ist ja schlussendlich, so wie vorher gesagt, ist eine Fähigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Und der Off-Ice-Bereich, der physische Part, beziehungsweise die Fitness ist ein Skill. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, wieso wir da noch, oder Hauptgrund, aber wieso, wo wir uns noch am meisten verbessern können.
Alles klar. Soweit einmal der ganz große Teil, das ganz große Thema Coaching im Nachwuchsbereich und alles, was damit zusammenhängt. Wir könnten wahrscheinlich noch viele, viele Stunden darüber sprechen und die guten Nachrichten sind, wir werden das auch in den kommenden Wochen und Monaten tun. Du bist auf der Shortlist jener, ich hoffe dann doch, Auserwählten, die sehr bald, sehr ausführlich über ihr Wirken, aber vor allem auch die aktive Karriere plaudern dürfen. Ganz im Stile eines Thomas Koch Spezial und eines Phil bzw. Bobby Lucas Spezial wird es sehr, sehr bald ein Markus Peintner Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner geben. Und allein schon aus diesem Anlass habe ich natürlich jetzt schon ein paar Weggefährten gebeten, mal vielleicht die eine oder andere Geschichte zukommen zu lassen über dein Wirken, die jetzt ist noch jugendfrei, in die wir reinhören wollen. Sie kommt von niemand Geringerem als Heimo Lindner.
Eine lustige Geschichte, die uns beide verbindet und die uns seit 23 Jahren immer in Erinnerung bleibt, ist definitiv eine Geschichte, wo er beim VSV engagiert war und ich beim KHC und wir beide die Weihnachtsfeiertage oder den ganz speziell den 25. Dezember, übrigens einen Tag vorm Kärntner Derby, gemeinsam verbracht haben und bei meinem Bruder zum Fondue-Essen eingeladen worden und aus welchem Grund auch immer, ich hoffe bis heute, dass mein Bruder eher den Bein die vergiften wollte als mich, aber wir haben beide nach diesem Tag am 25., ich glaube es war im Jahr 2005, beide wegen akuter Darmprobleme unseren Derby-Einsatz spritzen müssen und dann beide leider nicht spielen können. Es waren wahrscheinlich irgendwas, wo mir unser oder mein Bruder ins Essen gegeben hat, wo vielleicht nicht so gut war. Das war wahrscheinlich eine der Geschichten, die mich heute noch sehr zum Lachen bringt, nachdem wir beide für Erzrivalen gespielt haben und trotzdem Weihnachten zusammen verbracht haben, aber beide am nächsten Tag nicht spielen haben können.
Derby am Topf. Wie funktioniert das? Wie bitter ist das?
Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also ich habe mehrere Weihnachten bei der Familie Lindner verbracht. An die Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich habe ich das bewusst aus meinem Gehirn rausgegeben.
Mit Schnaps desinfiziert bzw. weggelöscht.
Das hätte man vielleicht machen sollen, ja, damit man am 26. noch das Derby spielen sollen.
Wenn wir zu einem Markus Pantner Spezial kommen und du darfst dir sicher sein, dass da auch bei Lebensabschnittsgefährten innen und MitspielerInnen dann tatsächlich ganz viel gegraben wird. Gibt es jetzt etwas, das du schon mal vorausschicken möchtest, was da unangenehm ist, peinlich oder was nicht rauskommen kann oder wird das dann alles im Rahmen eines konfrontativen Gesprächs passieren?
Ich glaube, bei solchen Geschichten habe ich sehr viel von Greg Holtz gelernt und ich bin da sehr offen und meine Geschichten kehren einfach erzählt. Das muss man gar nicht verschönern. Von dem her, allzu viele Geschichten würden mir jetzt da gar nicht einfallen, die ich vermeiden will. Manche Sachen darf man nicht mehr erzählen, das ist ganz klar, aber das hat wahrscheinlich jeder Mensch, wo es besser ist, dass man es nicht erzählt. Aber von dem her würde mir jetzt nichts einfallen.
Besser kann man es wahrscheinlich nicht formulieren, um mich dann oder mich dann auch den Hörerinnen eines Besseren belehren zu lassen, ihnen zu zeigen, vielleicht gibt es dann doch noch die eine oder andere Geschichte, mit der du nicht gerechnet hättest. Es wird die nächsten Wochen, Monate gegraben werden am Weg zu einem noch viel längeren Interviewtermin als ohnehin schon heute mit dir. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr herzlich bedanken. 75 Minuten die Pfannerschen Fragen aushalten und durchstehen, das ist kein Zuckerschlecken und dementsprechend bin ich da sehr dankbar, dass du so lange, so ausführlich die Zeit genommen hast.
Danke Martin und schöne Grüße an alle Eishockey-Fans.
Fire for your ears only. Exklusive Audio-Blockbuster. Originals und über 1 Million kostenlose Podcasts. Fire. Jetzt downloaden.
Hockey O'Clock wouldn't be Hockey O'Clock if we didn't get a monthly update on the NHL, and that's with none other than former Florida Panthers general manager, head coach, and of course former Linz head coach, Tom Rowe. Coach, as always, good having you back on the podcast. Good talking NHL with you.
Great talking with you, Martin.
Coach, we're basically approaching the halfway point of the season. The last time we did this is already a month back. Back then, you gave me 3 takeaways on the current situation or the current state of the league. How have that takeaways been shaped or been different? You were talking about you can't go on an extended losing streak. Right. You've been talking about the importance of the taxi squad. How are those things still holding up?
Yeah, I think they're holding up. Like we talked, the taxi squad being critical because you need to have players ready to jump in. And with injuries and COVID and everything that comes along with this shortened season, that everybody's kind of learning on the fly. But that taxi squad is important, and I think, you know, some of the teams have had some good success. And then when you're talking about extended losing streaks, unfortunately, and we'll probably talk about this a little later, you know, Claude Julien gets fired in Montreal because expectations weren't being met and they were too inconsistent. You know, Calgary went on a run where they weren't doing, you know, particularly well, even though they beat Ottawa 7-3, but they fired Jeff Ward right after the game and they bring in Daryl Sutter. So those are two glaring areas where teams were just way too inconsistent, whether management had each of their rosters a little overvalued and put the blame on the coach, you know, that remains to be seen. But yeah, I think, you know, the losing streak for me is a big one. And that taxi squad is critical for, I think, team success.
I want to take this opportunity at the top of the conversation to talk a little bit about I hate superlatives, but at this point, we have to talk about surprises and disappointments. If we try to rank your or to fill out your biggest surprise and your biggest disappointments as regards one of the 31 teams, what would that be? Or who would that be?
Well, the three disappointments I listed, you know, Montreal somewhat. I wasn't shocked because I do think they overachieved to a certain level last year. And then when, you know, they went out and spent a lot of money in free agency this year to get more depth, get more physical. I wasn't shocked that they made the coaching change there, but I was somewhat disappointed, but not, you know, drastically disappointed. Vancouver, I thought, would have got out of the gate a little bit better than they did. I thought they'd be, would have been similar to Chicago, maybe hanging in the playoff picture a little better. I think that was a surprise, but not a major one. It's just they still got a lot of young talent. They've got an excellent coach. Travis Green does a very good job. But I just don't think they're quite ready to make the next big step. But when you're in a Canadian market, expectations are always extremely high, and everybody expects you to be in the playoffs at the very least. And then the Stanley Cup contending tag starts creeping in with some teams that I don't think is always fair. And then Dallas, I think they're going through a bit of a hangover emotionally from getting to the finals. And that's always a tough, tough one. When you go to the finals, you don't win, and then you come back to training camp, and it was a shortened off season, so the guys are back at it fairly quick. And then you start thinking, okay, here goes the grind again. So if you're not up to the task mentally and physically, and if you don't have enough depth, you know, you're going to run into some problems. So the Dallas one wasn't a major surprise, just a little surprising. But for me, the biggest disappointment of everybody is Nashville. I just thought they were really poised to take a step. They bring in John Hines, who is a good young coach, maybe not the most experienced one at the NHL level yet. But with the roster, you know, they've got Saros and Rene and Nett, which is pretty solid, you know, duo of goaltenders, which you always need to have. And then with Josi and Ryan Ellis and Johansson and Forsberg and Duchesne, I mean, they've got pieces there that, you know, they definitely should not be struggling to the point that they're at right now. So for me, they are by far, and it's not even close, the biggest disappointment. I thought they would have done a lot better this year.
Obviously, tonight we're going to find out on Pulse 24 how they're faring against your former team, the Florida Panthers. And a little notice, we're going to have you on the air for that as well. So looking forward to this conversation. Obviously, we'll see the day of light this upcoming Tuesday. So a lot of hockey obviously will be played by then, and some things might have changed. But I want to focus on one of the more recent developments, one you already mentioned with, or two developments that you already mentioned with Claude Julien being let go and Jeff Ward being released or fired by the Calgary Flames. We had the first two head coaching changes in a year where not a lot of people expected them. Did you, in this pandemic shortened season, expect head coaches to be fired?
Yeah, I definitely did. I mean, I know there was a lot of people saying that probably wouldn't happen, and not just in the National Hockey League, but also in the DEL, in the Bennett Home Hockey League in Austria, Switzerland. I don't care what league you're talking about. Expectations are always high no matter what, especially when teams are spending money the way they do today to be competitive, and especially if you're a contender. When coaches started getting fired, I was never surprised. And because I do think people expect to win, especially when you're in markets like Montreal and Calgary. Like I said earlier, the Canadian markets, you know, they live and breathe it morning, noon, and night. So, yeah, I expected coaching changes in no matter what league you're playing in. I mean, even in the Bennett Home League, I mean, you know, you got the Lynn situation, which we talked a little bit about last broadcast. I mean, they fired their coach fairly early, I thought, into the season. They really didn't give them much of a time to get things going there. So who the heck's to say more coaches aren't going to get fired between now and the playoffs start? So, yeah, I'm not surprised by any of the coaching firings whatsoever, to be honest.
Obviously, all the coaches that were fired in the NHL coming from the Scotia North Division. A third one with Travis Green, not necessarily on the hot seat, but he got the dreaded vote of confidence by ownership and management. What do you read into when someone from the higher up says he's our guy and we're happy with him?
Mm. Yeah, he's our guy. We're happy with him, and they fire him 2 weeks later. So the only reason I don't think that will happen is there seems to be a very good synergy between the general manager, Jim Benning, and Francesco Aquilini, the owner in Vancouver, and Travis. I just think it would be a major, major mistake if Vancouver decided to make a change. I don't think Jim Benning wants to make a change, just reading the articles that I've read. But you never know what goes on beyond the general manager's office and at the ownership level. Because Travis Green is an excellent coach, very good motivator. But I think his X's and O's and his pulse on the game is probably one of the best in the National Hockey League as one of the younger coaches. So I think you got to give him time to get that team, you know, consistently playing. And in teams that have stuck with their coach over the years, and probably the one who comes to mind the quickest is David Poile in Nashville. He stuck with Barry Trotz for 14 years in Nashville. You know, he did the same thing when he was in Washington. He didn't change coaches. And, you know, again, coach is easy to change because you only have to change one of them, right? But I think Vancouver's got a great situation. They got an excellent general manager. They got an excellent head coach. And I just hope they give him time because I coached against Travis in the American Hockey League when I coached over here, and he does a phenomenal job.
Now, getting back to the first coach fired this year, which was Claude Julien of the Montreal Canadiens. We talked about it on our NHL show the last week, but I want to get your take on it, as it was his fourth mid-season firing. Last weekend, we broadcast a game between the Capitals and obviously the Devils. And I had a look at Peter Laviolette's career, and he has only been let go during the season twice. Mm-hmm. Lindy Ruff only once. Why do you think it's Claude Julien's fourth mid-season firing?
One, he's a real good person. You know, he's one that gets along with management. He's not abrasive with his style. So I think he always buys himself a little bit more time. Two, he's a real good coach. I mean, he's an excellent coach. And I think management recognizes that. Ownership for, you know, if owners know what they're looking at, they would recognize it. And the fact that Montreal had a good season last year, you know, they did a lot better than people thought. It's a natural reaction to bring your current head coach back. That being said, obviously, they probably had a short leash on him. Obviously, they had a short leash on him because they let him go. But, you know, does the message get stale with the players? You know, I know Claude is very structured defensively, does a great job that way. Everybody's got to – you need to coach both ways. You need to have an offensive scheme. You need to have a defensive scheme. But does he weigh a little too much on the defensive side of things? I'm not sure. But at the end of the day, you know, I know players like him, and I know he's a great coach. So four times, you know, being let go midseason is a coincidence, you know, probably more that than anything. But I also think that management does recognize that he is a good coach, quality person. So they want to hang with him as long as they can until it gets to the point where they have to make a change. Right? If that makes sense. But that's my opinion on that. What did you guys think when you talked about it?
Well, our expert did come up with the same rationale that it might be more a coincidence than that there's more to it. I'm probably reading more into it. If someone's getting fired four times during the season, something, maybe as you pointed out, something must have gotten stale, or something must have happened. Just doesn't happen all too often. I mean, that brings me to something that happened to you. You weren't like, I mean, obviously you took over mid-season, but you weren't go mid-season. You were let go after a year. And it seems more reasonable to clean house or to implement new structures after a season and not during a season. And then Montreal wants to stay competitive.
Right, exactly. And that's what I think the last thing you just said, Montreal wants to stay competitive, that probably had more to do with it than anything. And they felt they still had a good roster to get into the picture and go on a good run in the playoffs. But yeah, most of the time you do want to clean house when the season's over and let the new guys coming in have a fresh start and have training camp and get training camp under their belt till they get their new systems in place. So yeah, that definitely is the best way, but not always the way it's going to happen.
Sure, you heard hundreds of stories, and you were part of the process of being let go a couple of times as well. But when you were an NHL head coach with the Florida Panthers, how did your relieving of duties go? Did you get this straight up call? Hey, GM wants to see you, or owner wants to talk to you. How did that one go?
No, I knew it was coming to an end. I mean, it was a different situation that I was in. You know, we let a very, very popular head coach go. I had zero intention of going to Florida to coach. I told the owner I had no interest in coaching. You know, when I got the call from our ownership that they were definitely making a GM change and they wanted to consider me for the job, that's what I wanted to do. I really liked Gerard Gallant. I felt Gerard Gallant was the perfect coach for that team. So I knew when we made the change, it was not. And I told Vinny Viola, our owner at the time, I said, you got to promise, because he wanted to talk to Gerard after the game. I said, you need to promise me that you're not going to fire him when you talk with him after the game. And he says, I'm not going to do that. He said, but I do want to talk to him. I don't like where the team's going. Well, needless to say, the conversation on the phone didn't go well, and he did fire him. And that's when he told me I was going behind the bench. And I told the players, I said, listen, I came here not to coach. I came here to be the GM, but the situation is what it is. Let's get through the season. And I was told at the time I was just interim. And then a lot of things went on behind the scenes. And they decided to bring Dale Tallon back because they felt he had more experience in that GM position. So when I got let go, it really didn't bother me at all because I sensed that it was going to happen. The thing that bothered me the most was Scott Allen, my assistant coach at the time, got fired, and he finished with our penalty killing number two in the league that year. I didn't think that was right, but they did it. And I think back to what we said, when you fire a coach and you're going to bring in a new coach, you want to give that new coach an opportunity to hire his own staff. So that's probably why he got fired. But I was more upset that Scott Allen got fired and Dave Barr got fired as the two assistants, because I thought both guys did a great job. When I got fired, you know, I understood the situation. It is what it is. It's never fun. I was probably more upset when I got fired in Carolina as the assistant coach. That was more of a tough thing to take, because that was an organization I had been with for so long and had a lot of deep-seated friendships in the city and within the organization. So that was tough. You know, it's never fun to get fired. But the Florida situation, I kind of saw the writing on the wall and was expecting it.
But how difficult or how strange was it to remain with the Panthers in the capacity of a senior advisor and team consultant? I mean, that was the team that just told you, we don't want to have you as our head coach anymore, but we want you to remain with us.
Yeah, that happens with a lot of teams. They'll name the people that got fired as a senior advisor or consultant, whatever it may be, because you're still on the payroll. And I still had 2 years left on my contract. So I never got a phone call from anybody after that. So it was just a nice way of them not, I guess, totally embarrassing me. But I didn't take it as an embarrassment. It's the rigors of our sport. When you get into coaching or in management, you know, it's going to happen someday. So I made it well known, if you ever want me to do anything, I'm more than happy to. I even stayed in Florida for a year after that. And then I decided to come home after the first year, because I still had one more year left of my contract, and I went to South Carolina where I live. But when you see that special advisor tag put on somebody who's been recently fired, it usually doesn't mean a whole lot.
All right, I'll let that one go, but want to remain with the coach's topic. If you're looking at hot seats across the league, whose seat is the hottest right now? Could you name a couple of them?
Yeah. I mean, I know Mike Sullivan was under the gun for a while there, given the fact that they expect to win the Stanley Cup every single season in Pittsburgh. And when you have Sidney Crosby and Evgeny Malkin and Letang and guys like that on your roster, you know, that's a reasonable thing to think. But I'm going to go back to Nashville. I think John Hines is probably on the hot seat more than anybody. Unfair to him, because he's only been there not even two full years yet, I don't believe. He just went in last year and this is his first full season. But it comes back to ownership expectations. And ownership there knows that they've spent a lot of money and they expect to win, and they certainly do not expect to be in the position that they're in. So I would say at this point, unfortunately, because John Hines is from my state, and I hate saying this, but I do think he's probably under the gun to get that team going and get it going pretty quick.
Before all this got set in motion with the coaches' firings, DJ Smith was one of the guys mentioned being the first coach fired. Do you think he makes it till the end of the season?
Yeah, that one surprised the heck out of me, because he did a good job in Toronto. I know the players like playing for him. I don't see that happening. I really don't. I mean, I do see it. They went through a tough stretch. Absolutely, they went through a tough stretch. But they got a lot of young talent. I mean, they've got so many young guys in that lineup. They're the leading team in the league of guys 22 years old and younger, and of scoring goals and leading the league by a large, large margin. So that's your classic case of where ownership has got to be patient. I know their GM's patient, because their GM likes DJ Smith, rightfully so. And Pierre Dorion, I think, has done a great job assembling that roster. But again, at some point, you need to stop firing coaches at the drop of a hat when things don't go well. And, you know, obviously I'm a little biased because I'm a coach. There's got to be stability. There's got to be consistency. And it does not happen in 1 year. And you need to have a 3-4-5 year plan like Pierre Dorion has put in place in Ottawa. And I do think DJ Smith is the right guy for that team. Now, if he, after 4 or 5 years, if he survives that long and they're still struggling, that's a no-brainer. But I know it happens, especially in these Canadian markets. You know, they take a look at the guys who are available, like Gerard Gallant, like Mike Babcock, and they think, this will be the answer. And maybe it would be to a certain extent, but they're not going to do any better than what DJ Smith is doing. When I started reading that and hearing that, I was very, very surprised, because I think given time, he's going to do a great job.
Now, to round this piece and coaches talk a little out, I want to go to the other end of the spectrum. Obviously, not the hot seat, but the guys whose job security is probably a little bigger than others. And when I put this together, I wanted to know your top three head coaches. Obviously, you can put together your own criteria and your own rankings, but who are the best of the best in the National Hockey League?
I think right now the number one guy in the league is Pete DeBoer in Vegas. He's a real articulate guy, very smart guy. He's a real hard ass when he needs to be, though I know he's probably backed off that approach a little bit. He builds relationships with his players more now than he probably did as a younger coach when he was in Florida. But he's a very, very smart guy. And he's a lawyer. He went to school, so he's a lawyer by education. So obviously he's got an analytical mind. I think he pushes the right buttons pretty much all the time on the bench, runs a good practice, though I've never watched, just from what people have said. I know when he was in New Jersey, his very first day, a lot of the players walked in and their systems were up on the board on exactly what they were going to be doing. So players really like his organization skills. So I got him number one as far as that. And his assistant coaches. It's not just the head coach all the time. Assistant coaches, I don't think, get enough credit. I think he's got a good group there with Ryan McGill running the defense, who's got a lot of experience. And then Steve Spott, it works with the forwards. So I think those two guys do a nice job. And I think as a complete staff, you know, I've got them ranked number one. The other guy, who actually is a friend of mine, but I've worked with him closely when he played in Carolina, is Rod Brind'Amour. He doesn't get anywhere near the credit that he deserves. If he was in a bigger market in the States, like New York, or if he was in a Canadian market, you would be hearing his name all over the place. Okay. So he would be a candidate for coach of the year. Comes to work every day, all business, but makes it fun for the players. Communication skills are probably his strength, and everybody knows exactly where they stand with him. And he is not afraid to bench somebody, whether you're a veteran or you're a rookie or you're a, you know, young 2 or 3 year pro. He will hold guys accountable, and it's the same across the board with him. But he treats everybody with respect, and I mean everyone. So he doesn't get the credit he deserves, but I got him listed at number two. And then number three, and I've got two teams there, number three of New York Islanders with Barry Trotz and his staff. I think they've done a phenomenal job. And, you know, obviously Lou Lamoriello with the experience that he has, you know, they've turned that franchise around overnight. I mean, they're now every year they're in the thick of it. They're at the top of the division as we talk about them today. And then obviously I think Florida's been a big surprise to me. We talked about them, I believe, in our first podcast. They're not a shock, but I'm surprised that they're doing as well as they are. I thought they were going to definitely be in the playoffs, but I've watched them several times, and we're going to get a chance to watch them today. They're just playing so much more competitive than they ever did. When I was there, or when Gerard Gallant was there, Joel Quenneville and his staff have done a phenomenal job getting them buying into playing a north-south game, playing a fast game, moving that puck as quickly as they can out of their end up into the offensive end. And then the second that puck is touched, whoever's got the puck in the offensive zone, that guy's responsible for the turnovers. And their D can get activated anytime they want. And I think it's brought so much energy to that locker room. But the biggest piece that they've brought in outside of Joel Quenneville is Patrick Hornquist. And Patrick Hornquist has gone in there and set a standard of competitiveness that that team has never seen before. And you see, and I love Alexander Barkov, but he's finishing hits that I've never seen him finish before. You know, you got Jonathan Huberdeau playing a lot harder than he's ever had in his career. And Aaron Ekblad, who has been, I don't think has lived up to his status as a number one pick, like he was when he first got drafted, he has really stepped up his game from a competitive standpoint. So when you got Gudas and Hornquist holding guys accountable inside that locker room, it sends the best message than any coach could ever send. And they have done a phenomenal job. So those are the three coaches I've got, or four coaches actually, ranked in that order: Vegas, Carolina, and then Islanders and Florida, you can put on the same level.
Now, what basically ties together all these coaches, or most of these coaches, and some of them haven't been head coaches for a while, but with Quenneville, basically almost everywhere he goes, he eventually has success. What's his recipe for success? Is it his message? Is it his system? Is it something completely different? Why is it that success seems to follow him?
He keeps the game very simple. He doesn't overcomplicate it. A lot of coaches will get too complicated within their systems, and they'll get too much detail, and then you get the players thinking too much. And then when you have players thinking too much, they play slow. What Joel does a great job at is he's got a very simple message, and it is, we are going to play a very fast brand of hockey. We are going to compete really hard. And sometimes it may take him a year to get that instituted into into the player's mindset, but he wants that puck going north all the time. You know, he doesn't want to play an east-west game, and it's attack and get the puck and let's get going. And that's his biggest message. And he just lets the guys play. He does not bog them down with too many thoughts within the system. He gives them enough. You know, you got to always have enough structure within your system, but every single guy in that team knows what their job is, and he communicates with them, and he's probably one of the best communicators in the business. And I think that's what makes him very successful. He's a funny guy. He's a very personable guy. So if you had a bad game last night, he's not one of these coaches that is going to walk by you in the locker room and not say hello to you. You know, if he's got a problem with you, he's going to pull you in the locker room, or he's going to pull you into his office and have a discussion with you. If it gets to the point where he just doesn't think it's going to work between you and the player, or him and the player, then he's going to go to management and ask him to get rid of the player and let's get somebody else in here. And he does have that kind of clout there. He's got a lot of power in Florida, and I think him and Bill Zito are doing a great job, you know, turning that organization around and doing it fairly quick. And I know the players are absolutely having a blast, because you can tell just by the way they play. And you'll see tonight, you know, it'll be a fast-paced game tonight.
Now, as you mentioned, great communicators. I had the distinct pleasure of talking a couple times to Ralph Krueger, who in his time, or during his time in Europe and also with Southampton FC, was one of the best communicators I've ever known or I ever got to know out of the hockey business. But for some reason, Buffalo as a franchise remains dysfunctional, especially with rumors now swirling around that Jack Eichel might be on the trading block. What's going on and what's going wrong in Buffalo?
Yeah, I think similar to what went on in Florida for a while. They don't have that ultra competitive guy yet in their lineup. And at the end of the day, our sport is fast, but you need to compete. And you need to have a will that every single time you go into the corner, you're winning the battle. You're going to get the puck. You know, you're going to take a hit to make a play. You're going to play inside, you're going to drive the net, and knowing you're going to drive the net, probably you're going to get whacked a few times getting there to score goals. And I don't think they've got that mindset yet. And I know there was an article today in our papers over here, Kevin Adams, their GM, was very outspoken how everybody's being reevaluated from players to coaches. And so I think the heat's being turned up there in a big way, but it comes down, they have enough skill, I believe, obviously with Eichel, they brought in Eric Staal. Jeff Skinner is a guy that we had in Carolina. He's got a nose for the net, but he's not having a good year. I mean, I think they got some really good pieces there, but the piece that they're missing the most is what Florida did this year, going out and getting Gudas, going out and getting Hornquist. You know, Florida signs Verhaeghe from Tampa Bay as a free agent. He's having a phenomenal year. I don't think Buffalo's done enough of that, but you got to give Kevin Adams some time to get those pieces in place. But their biggest problem right now is they just don't compete as hard as they should on a night in and night out basis. I think that's the biggest problem they've got there.
At the very least, what they got going for them is that the Pegulas with the Bills, which they also own, seem to be pretty patient. So that might be something that Buffalo's got going for it. Do you think Jack Eichel is eventually going to get traded?
I don't think you can ever say no to that. If the right package comes along, I'm sure Kevin Adams would entertain it. Would entertain it for sure. I don't think he's going to do it too quick, though. You know, I think he really wants to make sure if he does trade him, he better get a lot back in value. You know, and I guess you can kind of compare the Laine Dubois trade that just happened between Winnipeg and Columbus not too long ago. I mean, that's the type of exchange you're going to need. There's going to need to be a player, and it's going to be very hard to get a player of Eichel's ability unless you're going to get Connor McDavid, which is never going to happen, right? But you better, if you're going to trade Eichel, then you better get a top six forward or a couple of top six forwards that can step right into your lineup immediately. You know, a draft pick or two and maybe a prospect. Or otherwise, why do it? You know, you've got to figure out why Eichel's not consistently producing, because when he does play, he's as dynamic as anybody in the league, I think. But there's just too many nights where it's not there. Now, is he probably a little too young to be in the leadership role that he is? I think that's part of it. That's a lot of pressure on a young kid to be the top leader and expect to perform. And I think that's where you got to be very, very careful naming some of these young kids captains too quick. It's just it's a ton of pressure to put on somebody. And I think that's part of it. So, you know, I know the Pegulas are patient, but I think they've run out of their patience. And I do think they expect to at least be competitive and not be in the position that they're in this morning, because it's not pretty there. That's for sure.
Now, obviously, he hasn't, at the very least, publicly demanded a trade. And I think he knows that his no-trade clause won't kick in for another 1.5 years, so it's not up to him. But how rare is it that a franchise player, a franchise number one center, really gets put on the trading block during his prime?
Yeah, it's rare, because usually those types of guys, they get paid well, obviously, and they're getting paid great in the league now. All the attention is on them. They get treated phenomenally well. So, you know, when you're looking at a situation like that, why would you get treated unless you absolutely dislike, you know, the organization or the city, and there's just no way it's ever going to get reconciled for the better in the future. I just think the problem there is Eichel's frustrated. He knows there's a lot of pressure on him and they just haven't won enough. I think if you saw that team winning more than they're winning, then I don't think you'd have any of this stuff going on behind the scenes. So who knows what's really going on, and they've kept it internally as best they can, which I think is a smart thing to do. But, you know, there's a lot of pressure on Eichel, and it just all depends on how you can handle that pressure individually. And that's what impresses me so much about the true superstars like Crosby and Barkov. You know, Barkov is a good example because he was in a similar situation, just never winning, a lot of frustration. And I know he got frustrated, but he never stopped working. And he always said the right things, always did the right things, came to the rink early, always got his workouts in. So a lot of times it's up to the individual too. And, you know, and Jack maybe has to mature a little bit more in that aspect of it. But if they're going to trade him, they better make sure they're going to get good value back that's going to set them up for the future and for a long time.
Good value being the key word. Now, hypothetically speaking, if Alexander Barkov, for whatever reason, had been unhappy during your GM tenure, what would it have taken for you to pick up the phone regarding interesting partners for a trade?
Because you're not going to get Austin Matthews, you're not going to get player, you're not going to get a Connor McDavid, you're not going to get those types of players for a Barkov. So I guess it would be similar to what Columbus and Winnipeg did. If I'm sitting there and I get a phone call, say, hey, we're interested in Barkov, because everybody's going to know he's not happy, so they're going to try and give you a lower package than what you then is worth. But in my mind, you need to get two top six forwards, and you need to get a depth forward or defenseman, and then a draft pick worked in there somehow. Whether it's a first round, if you got a couple of top six forwards, you're not going to get a first round pick, but you could very likely get a second or a third round pick. And then depending on what the draft looks like that year or 2 years down the road or 3 years down the road, maybe you fashion the draft pick piece of it. Excuse me. Maybe you fashion the draft pick piece of it towards the year where you've got the better draft. So that's how important Alexander Barkov is as a player. And the reason you would value him like that is because you see what goes on behind the scenes with him, which is where fans have no idea, and what other teams have no idea, what he brings to the table, from his work ethic to the way he handles himself off the ice. He doesn't drink. He doesn't party. He's all business all the time. I wouldn't say he's like Tom Brady, but he's pretty darn close to it. So, you know, you got to get creative with a package for a guy like that. And they're not easy to make because of what you want to get back in return.
We'll conclude this part of the podcast. Obviously, always interesting talking to you about stuff that happens in the National Hockey League. In the second part, which will follow after the break, we're going to do a deep dive on two teams that users wanted to know more about, and it's coming directly from you after the break.
Ihr wollt die schönste Zeit des Jahres nutzen, um euren Mitmenschen mittels exklusivem Hockey O'Clock T-Shirt zu zeigen, dass es Zeit für Eishockey ist? Dann schickt ein Foto, wie oder wo ihr Hockey O'Clock mit Martin Pfanner hört. Alle Einsendungen nehmen an der Verlosung von insgesamt 3 Hockey O'Clock T-Shirts teil. Schickt das Foto entweder an hockeyoclock101@gmail.com, das ist Hockey O'Clock 101@gmail.com, oder direkt via Social Media an @MartinPfanner auf Twitter oder auf Instagram. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 16. März. Gewinnerinnen und Gewinner werden dann auch gleich benachrichtigt. Rechtswege und all der andere Blödsinn sind natürlich ausgeschlossen.
Back on Hockey O'Clock, back with former Panthers GM and head coach Tom Rowe, a connoisseur of the NHL like no other or few others. And that's the reason why at this point of the podcast, we're always giving fans the opportunity to check in and to name us their teams that they want to do a deep dive on and get a little bit more dissected than usual. This time around, 2 original six teams, surprise, came up. They're also very popular across the pond, obviously. And I want to start with the Chicago Blackhawks. And I think it's interesting that you weren't mentioning them as the biggest surprise at the very top of the show, which I might have assumed. But when you see how they fared this season, did you see that coming at all?
Oh, no, I mean, absolutely not. I mean, and I don't think anybody saw what they're doing right now coming, especially with so many young guys in their lineup. They got a young guy in net. They've got so many younger players, and it takes time for those guys, you know, to get the experience to get to the level that they're at right now. But I think it's funny, when I picked up Jeff Glass and Lenz last year, you know, him and I went out for dinner, and I said, Jeff, we talked about a million things about, you know, the situation in Lenz and what we were expected to do and what we wanted to do in the playoffs. But once we got past that, I said, tell me a little bit about Culleton, you know, your coach in Chicago. I said, what makes him successful? Because I said he was a very cerebral player. He was very unemotional. If things were going good, you didn't know. If things were going bad, you didn't know. And I asked Jeff, I said, does he bring that same personality to the coaching table? And he said, yeah. He said, that's exactly what it is. And he said, I said, is he defensive, offensive? You know, what is he? And he said, probably a little bit of both. He said, but the biggest thing is he's very calm all the time. He doesn't panic. He puts a system in place, which he's put in place, which is, you know, like I said, he's not one way or the other real heavy. He's just consistent with the message how he wants his players to play, which is very similar, I think, to the way Chicago played under Joel Quenneville when they were winning those Stanley Cups. But I think the biggest thing and the reason you see them having the success that they're having is he's a calm guy. And he's a consistent communicator, and he sends the same message. The big thing in coaching, if you're changing your message all the time and you're not consistent with your delivery, or if you're not consistent with what you want the players to do, then they're going to start to stray, and then they're going to start doing their thing, and that's when things go crazy. And he doesn't do that, you know, and I've watched him real close on the bench, and the TV cameras obviously zoom in on him quite a bit, especially their home team. And he's the same all the time. So I think he's a big piece of it. The second part of it is they've got an abundance of young talent, and they're being thrown right to the wolves, and they're just, you know, they're going to make their mistakes, and but they're getting the opportunity. You got guys like DeBrincat, who I absolutely love. I think he's one of the more exciting young players in the league. They're led by Kane. Unfortunately, Taze is out with an injury, so he's not there to help develop some of these young guys every single night. But, you know, they've got Kubelik. You know, you can go right down the line with their young guns, and they're very, very dangerous. They're having a lot of fun. And right now there's no pressure on them. So I think that's also boding well for them. Now, where the big test is going to come into play, now everybody's taking them serious. And the second half is always the most difficult in any hockey season, regardless if it's a shortened season. And now the points are going to be a lot more difficult to come by. So can they stay on this pace? I don't know. It's going to be a lot of fun to watch to see if they can. I think they've got an abundance of confidence right now. And if they can keep that confidence at that level, then, yeah, maybe they can go. But, you know, let's see what they do if they run into a situation where they lose three or four in a row. And how do they handle that? And is their goaltending going to stay up to par like it has been so far?
But still, I mean, you mentioned a lot of reasons why they're good. But what did experts and all the pundits that wrote preseason previews miss? Was it just the fact that the talent was there, but no one thought that it could be put together that fast?
I think a lot of people didn't have the faith in Jeremy Culleton, the coach. I think some of the experts thought he wasn't going to be able to get it done. They probably thought he was a little too inexperienced. And that's, you know, that's a good, you know, criticism, I guess, if you want to call it that. But if you did a deep dive into his background as a young coach over in Sweden, he did a great job over there. You know, he got his teams playing extremely structured, extremely well, very fast, especially as a young guy. I mean, being a young coach, young head coach, I don't care how smart you are, you have your ups and downs. So I don't think the experts over here saw that he had the potential to keep things calm. And that is and again, they've got Kane, you got Taze, you know, you got Seabrook, you got
not anymore.
Yeah, yeah, no, not anymore. But he was there, and those are big, strong personalities. And you know, a young guy going into that environment, and then you've got you got Scotty Bowman as an advisor, you got Stan Bowman as the GM, and how does a guy handle as a new head coach handle all that? Well, I think he's done a phenomenal job, and I do think he doesn't get enough credit. I think now he is starting to get the credit, but when you have a young team like he has, I think he's done a great job giving those guys freedom. Go play your game. You know, you're going to make mistakes. And when you do, we'll teach you, you'll learn from it, and we'll get better. And that's what they've done. Every single month from training camp on, they've just gotten consistently better.
With Jonathan Toews being out for the foreseeable future, is this Patrick Kane's team now? And if so, how long can he put this team on his shoulders?
Yeah, you know, it's definitely his team now for sure. And I think he can do it for at least another couple of years, you know, doing it the way he's doing it. That is going to allow Chicago to get those kids even more experience and develop more. And as those young guys get better, then Kane even becomes more dangerous because then those guys will be even more used to playing with them. They'll have the know-how, how to play in the league, you know, what certain teams do. So I do think Kane's got an awful lot of hockey left in him. And now that Chicago is going on this run, you know, they've got draft picks, they've got some prospects, you know, maybe now they go out and they look for a little bit of experience to bring in to help with the maturing of these young guys and maybe get them on a little bit of a run in the playoffs. Who knows? So now it'll be interesting how Stan Bowman handles their success. Does he stay with the plan and not change it and not bring anybody in, or does he get a little excited and say, you know what, let's add an experienced guy or two on the back end and up front, and let's see if it helps develop and expedite our development as a team even quicker.
Now, a lot of National Hockey League teams do have European players, and a lot of them have contributing European players. But if you look at the Chicago Blackhawks, there's lots of European talent that hasn't been in the NHL for too long, but they're all contributing. If it's Dominik Kubalik, if it's Pio Sutter, if it's Filip Kurashev, why is it that Chicago gets almost immediate contributions from their Europeans?
I think their scouting department does a phenomenal job. They have a lot of good networking over in Europe. You know, they got a real good network throughout Russia, throughout Sweden, primarily, I believe. And they've got people over there all the time. I think they spend an incredible amount of time development at the minor league level. You know, they're not too worried about winning championships at the American Hockey League level. Their number one priority is to develop their young guys at all costs. So I think they probably develop players probably better than most. And that's why you see those young European kids come in and are so effective. And the way the game's being played around the world now, you know, the European players usually trained, I believe, better than most in North America on the skills, on vision, on stick handling, on skating, on beating somebody one-on-one. And the way the National Hockey League game is now so fast and so skilled, and players are given a lot more freedom than they ever used to, I think that's why you see their Europeans come in and have such an impact.
The Chicago Blackhawks are an interesting case study, obviously, because of what happened to ownership a couple years or one and a half decades back when the words takeover happened. Is that maybe the biggest swing in terms of ownership a franchise has ever seen? And in that regard, how important is a stable ownership or owner situation?
Yeah, I mean, ownership is everything, right? You know, you get the resources. Obviously, Chicago has the resources with the finances the Wirtz family possess. So that's enormous. I think when you saw where the younger Wirtz son come in and take over, he changed the thinking. You know, he brought it more into the modern era than the father did. You know, the games weren't on TV. They put them on TV right away at a certain point. But I do think that they've got a real solid game plan in place now is, you know, let's develop these guys, let's draft them. Let's not, you know, blow things up now that we, you know, we've already won a few Stanley Cups. But I just think their thinking is a little more modern, a little more updated. And they made a major change at the CEO level. And I think the hockey department is just being let alone to just go do their job. And obviously Stan Bowman would be the one that reports to upper management above him. But all the other guys in the hockey department can just go scout or coach and do whatever their job is. But yeah, it's a major turnaround from stepping in to a more modern way of thinking, I believe, than what they were before when the father was still living. And the father did a great job. It just times change.
The last time we did a similar deep dive on a team, we also talked about the Pittsburgh Penguins, who had Malkin, Crosby, and Letang for well over a decade in place. Basically, the same kind of triplet set would apply for the Chicago Blackhawks with Tays, Kane, and Duncan Keith. How long do you think they might still be going? And at what point do you think about not replacing them, but at what point do you start thinking about the future?
Yeah, I think they probably already started doing that, especially with Tays, given his situation. Duncan Keith can still skate like crazy and is still effective. But again, I'm sure they've got a shelf life with him on where they need to start maybe cutting his minutes back, similar to what Boston did with Zdeno Chara. Zdeno didn't want to take less minutes, so he left and went to Washington. I'm sure those conversations have taken place with Kane and Keith behind the scenes, but I still think both of those guys have got at least 2 to 3 more years left in them, like very good productive years, just given how they can skate and how they think the game and how they play. Because the game isn't, it's only getting faster. It's only going to get more creative, and both of those guys bring those elements. Jonathan Toews, you know, who knows what's going to happen there. Doesn't look good, but I you know, don't know enough about that situation. So other than what you see from the outside, but the two players, Kane and Keith, I do think they still have a lot of good hockey left in them, which is going to help them develop these young guys that they're bringing into the system.
To finish the conversation about the Chicago Blackhawks, I need to put you on the spot, as much as you might hate it, but do you think they're going to hold on to your playoff spot until the end of the season?
Yes, I do. Yeah, I do think they can do that because they've got talent. And I do, you know, they got young goalie in there, but I do think he's got a lot of abilities. And I just think that group is just so motivated right now. If you had a coach behind the bench that was real fiery and would get in their faces on the bench, then I don't think you would see it. I think there would be a point where they would fold a little bit. But again, with what Colleton does with his approach, I think that's going to pay huge dividends for them. And that'll keep the ship, I think, fairly calm.
All right. That's the Chicago Blackhawks deep dive. I was talking about the other original six team that we're going to tackle this time around. It's the New York Rangers, who currently are not in a playoff spot, but rather on the outside looking in at a Mass Mutual East division, and the Rangers rebuilding has been going on for an extended period of time now. Where are they right now, in your estimation, in their rebuilding process?
Yeah, what they're going through now, I'm not shocked at. I still think they're another, you know, they got to get through this year. I think more next year is when you can really evaluate where they are with the rebuild. Because you got Lafreniere, who's just now coming into the league and going from junior to the National Hockey League, especially in New York market, is not easy. You know, I'm sure they expected him to produce offensively a little bit more. But he's a great player. And he's going to be a great player, but you got to give him time to grow. On the back end, they've got a couple of pieces with Fox and Lindgren. You know, I do think they need to get a little bit meaner back there, a little bigger. Because there is still an element of intimidation, and not with the fighting, because the fighting's going away, but physically going into the corners, clearing the front of your net, being hard on opponents in the corners, shutting plays down quick. I do think they need to get a little more experience, a little more gritty on the back end. And then you got Panarin up front, even though Panarin's not with the team right now. He's back home in Russia, taking care of an issue. And then Kreider and Buchnevich, and, you know, Zibanejad, Kako. I mean, they've got some good forwards. But again, I think you got to have a better balance. And you need to have a top-notch number one line, and then your second line, give your second line or your second center the toughest matchups to free up your first line to go play their game. And they do have some good pieces in place, but I do think they probably need a little bit more grit in their lineup, you know, on the back end and up front. But again, they're moving in the right direction for sure. They got a really good head coach. He's demanding as hell. He's really hard on his guys. He wears his emotions on his sleeve. He doesn't hold back anything. And the guys know exactly where they stand. And I do think with a young team, that's good and bad. You know, Dave Quinn is X's and O's is excellent. But sometimes, and again, I say this from experience, because when I got too hard on young guys, it didn't help. And you got to be careful there. So his approach is a good one, but I think at some point he'll realize that he needs to soften a little bit and back off and let the young kids develop. But, you know, they're moving in the right direction, but I do think they're still a legitimate year, maybe year and a half away from being a consistent playoff team.
Interesting what you said about David Quinn, especially compared to what you were referring to with Jeremy Collins. Would it help to have a more even keel approach on the head coaching bench or someone who's more no nonsense? Or do you think David Quinn is the right guy to steer the Rangers through the completion of their rebuild?
Yeah, no, I think David's the right guy. I just think the approach needs to be a little more even keeled. And you've got to coach to your personality, right? And you can't be somebody that you're not. And I think David is an in-your-face type of coach. He's intense. He's hard driving. He's very, very organized, very good tactically. But I think instead of maybe chewing somebody out on the bench or in the locker room, it's your better approach with today's athlete is to do it one-on-one, do it matter-of-factly, and do it behind closed doors. All the players can handle that. All the players want to be held accountable. They want discipline. They're going to bitch about it when they're going through it. But at the end of the day, they all want it. And they want the discipline and they want the accountability. They just don't want to be embarrassed in front of their teammates when you're chewing them out. And I've done it. Believe me, I've done it. But I've always had relationships with my teams where if I was too hard, I always had a veteran or somebody come in and just say, you know what, you know, you're a little out of line there. Maybe you want to back off. And that's the open door policy that you got to have. And when you have good veterans, you get that feedback. And the players need to have a voice, and they want to have a voice. And at the end of the day, if you work together with the players, you're going to have success. And I do think David's the right guy for that team. I think he's a great coach, and I think they got a really good general manager in Scott Gorton. But again, it's everybody in New York. They're not the most patient ownership group there. So hopefully they get the opportunity to develop it all the way through. And I think they will because they do have a good plan in place. It's just, you know, maybe a year and a half down the road.
Now, there's been a lot of controversy surrounding the Rangers this year. First, the Tony DeAngelo situation. Now, the things that have surfaced with Artemi Panarin. How much of that can a team take until everything goes south?
I think you can deal with maybe one thing, you know, the Panarin thing you definitely can deal with because I think the players like him a lot. He's a good guy, obviously a phenomenal hockey player. And it's an unfortunate circumstance that's happened. So he had to go home and take care of that. Hopefully everything works out okay. But whenever you start diving into politics, and I know he was fairly outspoken about Putin and their approach to running their country. That's always a dangerous thing. I don't think many people want to hear what celebrities and athletes have to say about the world of politics. You know, everybody's got their opinion, but you're not an expert there. And I think sometimes when you're outspoken and you use your platform to dive into that type of area that's always dangerous, and it brings undue attention to the team that you don't necessarily need. And D'Angelo did the same thing about, you know, when Trump lost the election over here, saying, oh, where's COVID-19 now? I mean, that's just not a wise thing to say, because we've had over 500,000 people die from COVID. So if anybody thinks that's not real, it's just wrong. And that's where players start getting in trouble. And that's what I loved about David Quinn and Scott Gordon. They jumped on that immediately, and they squashed it, which is what they should have done. And, you know, so is it a distraction? Absolutely. And I don't think players like it. And I think they would rather not have to deal with media questions about teammates in trouble politically or in social media. Social media, to me, I never go on it, don't have an account, never read it. And I just think it's a dangerous, dangerous thing for players to get too involved with.
But then again, when you do your homework on potential draftees, on free agents that you might want to bring in, do you get information on their social and political activism and potential red flags?
Absolutely. You know, there are teams that have people that just track social media on draft picks or potential draft picks or guys that you're thinking about free agency or trade-wise. You want to know what they're doing. And sometimes you can pick up some information. And I had some, when I was with Florida, I had somebody outside the organization who would let me know what was going on if anything was real bad. So, you know, you could at least have a heads up if something was coming down the road of an issue that you might have to address, or maybe you could go to the player and say, hey, you might want to calm things down. We didn't have anything like that in Florida. The guys were really good about it. You know, they used it and had fun with it, but it wasn't used maliciously. And they weren't out there, you know, talking politics or anything else like that. So, but the social media, you know, you can definitely, I think you can find out how a player thinks, how he lives, by reading some of that stuff.
Now, getting back on the ice with the New York Rangers, obviously two very high draft picks the past 2 years, the second overall draft pick in the 2019 entry draft with Kaapo Kakko, the first overall draft pick in last year's NHL entry draft with Alexis Lafreniere. What's your take on their development, and what's their ceiling going to be, as hard as it might be to project that?
You know, I love both guys. I love Lafreniere's speed. I mean, it's pretty elite. And he's got a lot of grit to him. Kakko the same way. I think their upside offensively is terrific. You know, they bring a dynamic that you need to have in a lineup. They're definitely game changers. They're not game changers right now, but they're going to be game changers. And you need to have those. I mean, it's easier to go out and find bottom six guys and fifth, sixth, seventh defensemen to give yourself a better balance within your lineup. It's so difficult to find the goal scorers, to find the playmakers, to find a guy who's going to win a hockey game for you. So I think that's where the Rangers have done a great job, is getting players like those two. They got Jimmy Fox on the back end. He's got eyes in the back of his head. Phenomenal pickup. For the Rangers, you know, they got Lindgren, another young kid who can move the puck. He's tough. I know when I was in Florida, we had Toby O'Brien as one of our scouts, and he was pushing hard to get Lindgren drafted. But we didn't do it. And then watching him now, I wish we probably did. But Toby was right about him. I mean, he was all over the Lindgren kid. So they've got some pieces there. And that's what I'm saying. They've got some real good young pieces. It's just going to take them a little bit more time. But it just seems like their front office is very organized. They're on the same page with their coaching staff, which is enormous. And as long as that communication between coaches and management and everybody's singing off the same page and everybody knows what, you know, the game plan is and where we're going, then usually good things are going to happen.
Now, obviously, it might just take a patient approach to all the pieces coming together, as you just said, or is there something else you'd advise the Rangers to be getting to look at during the upcoming free agency period?
You know, if I'm on their staff and we're in a meeting, I would just say, I just think we need to get a little bigger. but more competitive, you know, the one-on-one puck battles, you know, consistently every single night, the coach knows what he's going to get, you know, it's not going to be 82 nights where you know you're going to get, but if you're getting a fair, if you know as a coach going behind that bench, okay, we're going to get a consistent effort, 75 games a year, then that's huge. And that is what Florida's done such a great job of, is bringing Hornquist in, bringing Gudas in. You know, those guys are ultra competitive people, and it's just rubbed off through the locker room. And I, you know, still talk to some people in Florida, and I asked them, I said, what's the difference? And they said, obviously, Quenneville lets the guys play, and he really has a good atmosphere there, and they have fun. And he said, but the other major piece has been Hornquist has come in and just will not let guys take practice off, let alone games. I mean, he's pushing the pace all the time. You know, he gets into a fight with Klingberg, his countryman, the other night when they played Dallas. So that's what I think the Rangers need, is a little bit of that.
Now, the Mass Mutual East division for a lot of pundits is a five-team race for four playoff spots. Is there any scenario where you see the Rangers making it a six-team race?
Yeah. I mean, you can get hot. I mean, if they, you know, like I said, they've got some players there. If they get hot and they get Panarin back, I mean, Panarin's a huge one. They got to get him back and in the lineup. If that happens, then yes. But I just don't think they've got enough to sustain it to make it a six-team race, to be honest with you. I think they're going to get edged out at the end of this whole thing. But again, going forward, I think they're developing a real good nucleus of players to have a lot of success. Now, again, you don't know what they'll do at the trading deadline. You know, if they do something big there that pushes them over the top, then that changes the situation. But if they currently stay the way they are, I think they'll at the end just get edged out.
Who knows? Jack Eichel is one of the names that's been tied to the Rangers. Right, so right. I guess that's going to be a situation that we need to reassess once or if that might happen, which is going to be down the road. Going to bring you back in 3 to 4 weeks' time on this podcast. Always a pleasure to be enlightened by you as regards the action in the National Hockey League. And this is how far an hour or how fast an hour can pass. Thank you very much for your contributions.
Thanks, Martin. It's always a pleasure.
Schallwellen jenseits unseres Wahrnehmungsbereichs können unseren Körper durchdringen.
Stranger Sound. Präsentiert von Götz Otto.
Achtung! Seien Sie gewarnt. Sie werden jetzt einen Poltergeist hören.
Can you tell me where you are at the moment in the room?
I'm in Peterborough.
Haben Sie das auch gehört? Aber wie ist das möglich?
Stranger Sounds. Eine Podcast-Serie über unerklärliche Tondokumente.
Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück beim äußerst beliebten dritten Teil, wo dann immer auch die Puls 24 Expertinnen und Experten Rede und Antwort stehen dürfen. Und das Ganze heute mit Terry Hornig. Terry, ein unfassbarer Hockey-Matchday, der die letzte Entscheidung um das 8. Playoff-Ticket gebracht hat. Über die Playoff-Paarungen, über die Playoff-Goalies wollen wir natürlich ausführlich sprechen. Erst einmal schön, dass du da die Zeit nimmst.
Ja, hallo Martin, freut mich hier zu sein.
Terry, wenn du diese Partie, wir zeichnen das jetzt nach dem Hockey-Matchday Dornbirn gegen Villach, auf Revue passieren lässt, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Als erstes kommt mir in den Sinn, dass es ein unglaublich spannendes Spiel war und erst in der Penalty-Overtime sozusagen entschieden wurde. Was mir allerdings auch in den Sinn kommt, ist, dass der Start für Villach relativ ungünstig war. Also sie haben nicht gut ins Spiel gefunden, sie haben keine Chancen kreieren können, sie haben auf der anderen Seite Gegentore kassiert Und von Anfang an hat es eher nicht nach einem Sieg für Villach ausgeschaut. Aber sie sind dann immer mehr zurück ins Spiel gekommen. Sicher auch eine glückliche Entscheidung, dass dieses 5-1 nicht gegeben wurde. Und der Torhüterwechsel dann auf Ali Schmidt hat die Mannschaft aufgeweckt. Und somit hat Villach dann noch ganz knapp gewinnen können.
War dieses 5-1 für dich letztlich oder dieses vermeintliche 5-1 letztlich der Wendepunkt?
Ja, also in der Situation hat das Spiel begonnen sich zu drehen. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso das Tor nicht gegeben wurde. Aber es war dann einerseits das und der Torhüterwechsel auf Seiten der Villacher, die das Spiel dann noch einmal neu gepusht haben.
Ali Schmidt, der viel umjubelte Held, der für den Grand VSV fast im Alleingang die Playoff-Qualifikation eingetötet hat und das, obwohl er kalt reingekommen ist. Wie war das in deiner Karriere, wenn du irgendwo dann auf einmal nach einer vielleicht auch längeren Partie oder einer längeren Wartephase deinerseits kalt reingekommen bist? War das gut oder war das ein extremer Nachteil?
Das hat beides sein können. Also die Spiele, wo ich kalt reingekommen bin, waren entweder meine besten Spiele oder meine schlechtesten. Also diese Durchschnittsleistung hat es in diesen Spielen ganz selten gegeben. Und das Highlight, an das ich am liebsten zurückdenke, war ein Weltmeisterschaftsspiel gegen Norwegen, wo ich allerdings relativ schnell, also ich glaube nach 10 Minuten eingewechselt wurde, damals beim Stand, ich glaube von 3-0. Und das Ganze haben wir dann 4-3 im Penaltyschießen gewonnen. Also sicher ein Spiel, an das ich gern zurückdenke.
Jetzt steuern wir auf die Playoffs zu in der Betodom Eishockey League für die Eishockey-Fans, die schönste Zeit im Jahr. Wie sieht das eigentlich im Damen-Eishockey aus, vor allem im hiesigen?
Im Damen-Eishockey ist es so, dass es die Playoffs in dem Sinn, wie es in der Betodom Eishockey League ist, nicht gibt. Auch dadurch, dass die Spielerinnen alle berufstätig sind, in die Schule gehen oder Studentinnen sind, also die machen das nicht hauptberuflich. Deshalb ist es fast unmöglich, dass man da dreimal in der Woche irgendwo hinfährt und sich so intensiv auf eine Serie konzentriert. Deshalb ist es jetzt in der Damenliga so, dass in der EWHL, also die Elite Women's Hockey League, das ist die internationale Liga, in Form von einem Finalturnier der Meistertitel ermittelt wird.
Und wie steht da aktuell der Stand der Dinge für all diejenigen, die sich vielleicht gerade jetzt denken, cool, Playoff-Hockey in der Betodom-Eishockey-League, aber warum nicht auch Playoff-Hockey in der Frauen-Eishockey-League? Janine Weber hat einmal gesagt, Frauen-Eishockey wäre für sie die korrekte Bezeichnung. Fall immer wieder zurück zu Damen-Eishockey, aber was ist aktuell der Stand im heimischen Frauen-Eishockey?
Also diese EWHL, die internationale Liga, ist mittlerweile beendet. Da hat KMH Budapest den ersten Platz belegt. Die beste österreichische Mannschaft sind die Wiener, also die EHV Sabres, auf dem zweiten Platz, die das Finale gegen Budapest leider mit 3-0 verloren haben. Auf dem dritten und vierten Platz sind dann Bratislava und die zweite Mannschaft aus Budapest. Also die Wiener da die einzige österreichische Mannschaft, die an diesem internationalen Finalturnier teilnehmen durfte. Und sie haben sich dort wirklich gut geschlagen. Und in der österreichischen Staatsmeisterschaft ist es jetzt so, dass die drei Teams, die in dieser internationalen Liga mitspielen, also Salzburg, Wien und die Lakers aus Kärnten, automatisch für das Staatsmeisterschaft-Finale oder Best of Four qualifiziert sind. Und die beste Mannschaft aus der Debel, also der Damen-Eishockey-Bundesliga, das ist die österreichische Liga, kommt dann noch dazu. Und da wird dann ein österreichischer Meistertitel ausgespielt. Und da ist im Moment der Stand der Dinge, dass dieses Wochenende die Spiele von Platz 1 gegen 4 stattgefunden haben. Und das Finale wird dann ab 20. März gespielt in einer Best-of-Three-Serie. Und da wird Wien gegen Salzburg um den österreichischen Meistertitel spielen.
Alles klar. Soweit also mal der Stand der Dinge dort. Was glaubst du, wer wird sich den österreichischen Meistertitel sichern?
Ich würde jetzt mal so spontan auf die Wiener tippen.
Der Serienmeister, die EHV Sabres, was kann passieren oder was muss passieren, dass die gebogen werden?
Die Wiener haben sehr gutes Goaltending, also das ist sicher eine Herausforderung, da an den Torhüterinnen vorbeizukommen. Allerdings sind auch die Salzburger dieses Jahr mit einer sehr guten Mannschaft vertreten und ich glaube, es ist ein sehr knappes Duell und es wird auch im Laufe der Jahre immer knapper, vor allem die drei österreichischen Teams rücken immer näher zusammen. Und jetzt auch das Spiel um diese Finalteilnahme zwischen den Lakers aus Kärnten und Salzburg ist ganz knapp gewesen. Also das erste war, glaube ich, überhaupt nur 1-0. Also das zeigt, wie eng die Liga zusammenrückt.
eng ist auch diese Betterdome Eishockey League zusammengerückt. Eng war es mit der Entscheidung. Eng war es dann auch, oder spannend war es dann auch, wie es beim Pick abgelaufen ist. Gab es für dich Überraschungen oder war das alles so vorhersehbar? Um es nochmal Revue passieren zu lassen, Bozen nimmt als erstes die Bratislava Capitals, der KAC entscheidet sich für den VSV, Red Bull Salzburg entscheidet sich für die Dornbirn Bulldogs und zu guter Letzt bleibt dann nur in Anführungszeichen Spuse Vienna Capitals gegen Hydro Fehava AV19 übrig. Überraschungen für dich?
Also Bozen, Bratislava hätte ich mir so erwartet. Eine Überraschung für mich war KAC gegen VSV, also die zwei Kärntner Mannschaften, die dann gleich im Viertelfinale gegeneinander spielen wollen. Das ist sicher Spannung pur. Und man weiß, dass genau bei diesen beiden Mannschaften alles passieren kann, eben weil so viele Emotionen im Spiel sind. Also das war für mich ein sehr interessanter Pick vom KAC. Aber sie haben es argumentiert mit, sie wollten den Letztplatzierten. Und das ist in dem Fall der VSV. Also so gesehen auch nachvollziehbar.
Jetzt wird das auch dein persönlicher Playoff-Auftakt sein. Du wirst am Freitag gemeinsam mit mir das Auftakt-Derby, die Auftakt-Playoff-Übertragung, die erste in der Geschichte von Puls 24, begleiten dürfen. Freitag ab 19.10 Uhr in Klagenfurt. Klagenfurt gegen den Grand Immer VSV. Wenn jetzt Leute zuhören, die Playoff-Eishockey so nicht kennen, warum ist Playoff-Eishockey nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als das, was wir im bisherigen Grunddurchgang gesehen haben?
Weil im Playoff-Eishockey einfach viel mehr Emotionen im Spiel sind. Es geht um was. Die Spiele werden somit härter. Es sind, wie gesagt, mehr Emotionen im Spiel. Beide Mannschaften wissen, dass jeder Sieg entscheidend sein kann. Und somit sind das einfach sehr intensive Spiele und wahnsinnig spannend zum Zuschauen.
Wir nehmen jetzt mal diese 8 verbliebenen Mannschaften und machen quasi... Normalerweise machen wir es immer gestürzt, aber dieses Mal beginnen wir ganz oben ein wenig den Playoff-Form-Check auf der Torhüterposition. Du als ehemalige langjährige Nationalteam-Torhüterin und natürlich auch Torhüterin in einem Alps-Hockey-League-Club hast da immer ein geschultes Auge drauf. Wir beginnen mal beim HCB Südtirol und ich stelle dir da durchaus bewusst die provokante Frage, ist da nicht wurscht, wer im Tor steht, weil die Defensive so gut ist oder ist die Defensive so gut wegen der Torhüter?
Ich denke, dass die Defensive sowohl Stürmer, Verteidiger als auch Torhüter sind. Also wenn die Stürmer nicht nach hinten arbeiten, ist es für Verteidiger und Torhüter sehr schwierig. Wenn die Verteidiger bei den Rebounds nicht mithelfen oder den Screen wegblocken und solche Sachen, ist es für den Torhüter sehr schwierig. Wenn der Torhüter viele Rebounds zulässt, ist es wieder für die Verteidiger und Stürmer unangenehm. Also ich denke, dass da alle Positionen zusammenarbeiten müssen. Und im Bozen funktioniert das sehr gut und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Also egal, ob Stürmer, Verteidiger oder auch wer im Tor spielt, das funktioniert in jeder Konstellation sehr gut.
Wenn du dir die Torhüter ansiehst, führt da ein Weg an Leland Irving vorbei? Ist er die klare Nummer 1?
Ich denke, dass er diese Saison bewiesen hat, dass er sehr gut spielen kann und seine Save Percentage spricht auch für ihn. Ich glaube, es ist jetzt 92,6, also schon sehr weit vorne, auch in der Statistik. Aber auch die Backup-Position ist im Bozen gut besetzt und ich denke, dass da beide Torhüter spielen können.
Wir gehen auf der Stufe 1 weiter runter, kommen zum KAC. Dort spielt Sebastian Dahm eine MVP-würdige Saison. Du hast ihn auch zu deinem Midseason-MVP gemacht, als wir im Dezember eher im Podcast ein Gespräch führen durften. Auch das No-Brainer, oder? Sebastian Dahm wird den KAC in die Playoffs führen?
Ja, also er ist für mich beim KAC die klare Nummer 1. Er hat auch extrem viel gespielt, schon im Grunddurchgang und jetzt in dieser Zwischenrunde. Hat immer wieder bewiesen, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann. Er hat eine unglaubliche Save Percentage von über 93%, was natürlich auch für ihn spricht. Und beim KAC ist es auch so, dass die Defensive sehr gut spielt und den Torhüter dadurch unterstützt. Und ich war jetzt am Freitag zuschauen, wie der KAC in Wien gespielt hat. Und Sebastian Dahm ist da ein ganz wichtiger Faktor in der Defensive. Also wenn man so ein Spiel anschaut, speziell ohne Fans, hört man ihn die ganze Zeit mit den Verteidigern kommunizieren. Er teilt die Spieler ein, wann wer wohin gehen soll. Also er hat da von hinten den totalen Überblick und kann die ganze Mannschaft einteilen und noch dazu natürlich Schüsse fangen und Ruhe bewahren.
Aber ich höre da schon ein wenig raus. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt. Das ist Torhüter und Verteidigung, die einander bedingen, damit das Gesamtkunstwerk quasi passt.
Ja, also es gehört immer auf allen Positionen eine gute Leistung dazu, dass die Defensive oder auch die Offensive passt.
Bei Red Bull Salzburg auch hier ein Vielspieler im Tor mit Jean-Philippe Lamoureux, hat unlängst sein 500. Ligaspiel in Österreich absolviert, beziehungsweise in der heimischen ersten Spielklasse. Er für dich gesetzt zwischen den Pfosten?
Lamoureux für mich nach wie vor ein unglaublich guter Torhüter. Er hat diese Saison seine schlechteste Fangquote seit 10 Ligasaisonen und ist trotzdem bei 92%, was eindeutig für ihn spricht. Und in Salzburg, würde ich jetzt mal spontan sagen, haben wir eines der besten Torhüter-Duos in der Liga, weil auch Eliasson wirklich gut spielen kann, Ruhe ausstrahlt und eigentlich im Kasten steht, als könnte er die Nummer 1 sein.
Auf Platz 4 befinden sich nach dem Grunddurchgang die Spurs Vienna Capitals, sind quasi übrig geblieben, konnten auch nicht mehr wählen, sondern haben quasi by default Hydro Fejava AV19 zugewiesen bekommen. Die einzige Mannschaft, die mit einem rein österreichischen Duo tatsächlich in die Playoffs geht. Was glaubst du, wird in Wien passieren? Auch an Bernhard Starkbaum wird wahrscheinlich kein Weg vorbeiführen.
Bernhard Starkbaum ist in Wien ganz sicher der Torhüter mit der meisten Erfahrung. Er ist schon sehr lange auf hohem Niveau tätig und beweist das auch in jedem Spiel. Ein Bernhard Starkbaum ist für mich ein Torhüter, der natürlich wie jeder andere auch nicht fehlerfrei spielt. Aber was bei ihm so extrem auffällig ist, ist, dass es ganz egal ist, welchen Fehler er macht oder was in einem Spiel passiert. Er bewahrt einfach immer die Nerven, immer die Ruhe, ist ein absoluter Leader und kann seine Mannschaft führen und diesen Rückhalt bieten. Auch wenn er mal keinen guten Tag hat, ist er trotzdem bei den Saves, die er machen muss, sehr sicher und ist ein guter Rückhalt für die Mannschaft, die ihm auch wirklich vertraut. Und bei der Position des Zweier-Torhüters ist Wien auch sehr gut aufgestellt. Also ich will mich jetzt da gar nicht festlegen, ob es Sebastian Vranešić ist, der die ganze Saison sehr viel gespielt hat, vor allem im Grunddurchgang, der jetzt allerdings die letzten Spiele krank war und dadurch war Max Zimmermann auf der Bank. Sie sind für mich beide junge Torhüter mit sehr viel Talent. Sebastian Vranešić bei der U20-Weltmeisterschaft und auch während der Saison in der Ice League hat er bewiesen, dass er sehr gut spielen kann und dass er das Zeug hat in der Liga, mit seinen 18 Jahren als guter Torhüter dabei zu sein. Aber auch Max Zimmermann ist von seiner Einstellung her top. Er war die ganze Saison bei der Mannschaft und er war die ganze Saison positiv, ist auch ein richtiger Teamplayer, ist für die Mannschaftskollegen da. Wenn die Spieler noch Schüsse abfälschen wollen nach dem Training, ist er der Erste, der am Eis bleibt und sich ins Tor stellt und einfach für die Mannschaft da ist. Und auch er hat schon bewiesen, dass er gut spielen kann. Und ich denke, beide haben sich's verdient, in den Playoffs Einsätze zu bekommen.
Das heißt für dich, und wir reden jetzt von der mutmaßlichen Backup-Position, Zimmermann, Vranešić, da gibt's keinen Leistungsabfall. Sind die nicht jetzt austauschbar, aber reden wir da tatsächlich vom selben Niveau?
Selbes Niveau ist schwer zu sagen. Ich denke, dass Sebastian Vranešić schon eine sehr lange Saison gehabt hat mit vielen Highlights. Er ist jung, er war jetzt krank. Ist die Frage, wie schnell er fit wird und ob er dann zu seiner Leistung zurückfinden kann. Wenn er das kann, denke ich, dass er auch seine Chance bekommen wird und in den Playoffs dabei ist. Aber wenn er nicht dabei ist, ist eben auch Max Zimmermann da. Also ich glaube, dass da vom Niveau her nicht viel Unterschied ist zwischen den beiden. Es kommt halt einfach darauf an, wer im Moment in besserer Form ist.
Wir wenden unseren Blick zu einem weiteren internationalen Club. Hydro Fejava AV19, die einzige Mannschaft in der Betonum Eishockey League, die nicht gepickt worden ist. Man weiß dann schon auch um die Offensivqualitäten. Die Qualität der Mannschaft vermutlich nicht im Tor. Da ist Mike Usas als mutmaßliche Nummer 1 in die Saison gegangen, hat sich dann aus Verletzungsgründen auch verabschieden müssen bzw. freigestellt worden. Das Duo dort lautet Jaroslav Janus und Daniel Kornacker. Im Normalfall müsste es der Slowake Janus sein. Wird er Fejava auch in die Playoffs führen?
Fejava ist für mich ein Team, das nicht unbedingt die beste Torhüterleistung hat, aber da ist es natürlich auch wieder von der ganzen Mannschaft abhängig. Sie haben im Grunddurchgang und auch jetzt in der Zwischenrunde sehr viele Gegentore bekommen. Und beide Torhüter sind da auch mit der Save Percentage zwar über 90, aber jetzt nicht so überragend wie ein Sebastian Dahm oder die Bozen-Torhüter. Und für mich ist auch noch nicht ganz klar, wer da wirklich die Nummer 1 ist. Also Janus sollte es eigentlich sein, aber wenn man sich die Statistik anschaut, ist Kornacker eigentlich vor ihm. Also für mich ein Team, wo die Torhüter jetzt nicht so überragend sind wie vielleicht in anderen Mannschaften.
Wenn wir zu den Eiklinik Bratislava Capitals kommen, auch eine der größeren Unbekannten, wenn man so will, dort lautet das Goalie-Duo Samuel Barros und Jared Goreau. Der wurde nachverpflichtet, kanadischer Legionär bzw. Import. Was ist deine Analyse der Goalie-Position bei den Bratislava Capitals?
Also Goreau war die letzten Spiele nicht dabei. Aber ich denke, dass die Bratislava Capitals auf der Torhüterposition zwar nicht überragend, aber doch okay aufgestellt sind. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, ist vor allem Goreau mit über 91%, ich glaube 91,5, relativ gut dabei. Also das kann schon Richtung Playoffs gut ausschauen.
Wie viel ist auch wirklich dabei beim Blick auf die Statistik? Wie wichtig ist auch das Gefühl, den richtigen Goalie auszuwählen? Vielleicht auch unabhängig von der Statistik.
Ja, ich denke, es kommt nicht nur auf die Statistik an, das ist schon klar. Es geht um ganz viele Sachen. Also oft einmal ist nicht der Torhüter mit der besseren Statistik der auch spielen sollte, sondern einfach der, dem die Mannschaft mehr vertraut, der vom Trainer mehr Vertrauen bekommt und wo sich das ganze Team einfach mit ihm im Tor wohler fühlt.
Wir haben noch zwei weitere Mannschaften, die wir besprechen wollen, bevor es dann auch endlich nach Hause geht nach einem langen, langen Arbeitstag, der durch die Podcast-Aufzeichnung für dich natürlich nur noch länger wird. Die Dornbirn Bulldogs, wir haben es heute auch während der Partie besprochen, die haben einerseits mit Thomas Hönekel den statistisch besten Backup und andererseits mit Oskar Östlund jemand, der zwar schon auch die Kohlen aus dem Feuer holen kann, aber auch für die eine oder andere Unsicherheit bekannt ist. Wie würdest du den Torhüter für die Playoffs bestimmen? Ist das die gute Trainingswoche, die jetzt vor den Bulldogs liegen muss, oder going with the hot hand, wer auch immer da heiß ist?
Ich glaube, dass das in Dornbirn eine sehr schwierige Entscheidung sein wird. Es sind beide Torhüter vielleicht nicht so, dass ich sagen würde, sie sind eine klare Nummer 1 in der Liga. Östlund ist eigentlich geholt worden als Nummer 1 für die Dornbirn Bulldogs und das ist er meiner Meinung nach nicht. Also er macht schon immer wieder Fehler und teilweise auch spielentscheidende Fehler. Und das erwartet man sich von einem nominellen Einser-Goalie eigentlich nicht. Also der muss auch schon mal im mehr oder weniger Alleingang Spiele entscheiden können, die Big Saves machen und seine Mannschaft im Spiel halten können. Und da ist Östlund für mich nicht der richtige Mann. Andererseits Hönekel als eigentlich Backup mit einer sehr guten Statistik, mit immer wieder guten Spielen. Also im Duo würde ich dann sagen, sind sie wieder ganz okay.
Trotzdem, es kann nur einer spielen. Wen nominierst du als Kai Suikkanen? Falsch, wen nominierst du als Terry Hornig?
Ja, nachdem ich immer gern die Einheimischen in der eigenen Liga sehe, würde ich jetzt sagen Hönekel. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich da abwechseln und immer der spielt, der gerade fitter ist.
Ein Team gibt's noch im großen hornischen Playoff-Goalie-Check, der Grand Immo VSV, auf den letzten Drücker in die Playoffs gekommen. Und eigentlich, wenn man dieses alte Motto und vielleicht auch eine Floskel runterbricht, going with the hot hand, muss man mit Ali Schmidt in die Playoffs gehen. Wie siehst du das?
Ali Schmidt, also speziell nach dem heutigen Spiel, wirklich sehr gut gespielt. Aber auch bei ihm war es so, er hat selbst im Interview nach dem Spiel angesprochen, dass die Saison für ihn nicht immer leicht war. Und bei Jakub Sedlacek hat man gesehen, dass er noch nicht so konstant war, aber es war eher so, dass er bei den ersten Spielen Zeit gebraucht hat, um hineinzufinden. Und umso länger die Saison gegangen ist, umso besser ist er eigentlich geworden. Und speziell beim heutigen Spiel war es schon so, dass die erste Hälfte, also mit Sedlacek im Tor, der VSV nicht besonders gut gespielt hat. Und dann ist Ali Schmidt hineingekommen. Klar hat er schöne Saves gehabt. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber auch die ganze Villacher Defensive hat anders gespielt. Vielleicht ist es, weil sie einen jungen Torhüter mehr unterstützen wollen. Vielleicht war es auch einfach der Wake-up-Call zur Hälfte vom Spiel. Also nach dem heutigen Spiel würde ich sagen, Ali Schmidt, Hot-Hand-Phänomen. Aber wenn man sich den restlichen Saisonverlauf anschaut, ist für mich auch Sedlacek ein sehr guter Torhüter.
Das Wunderbare, es ist endlich angerichtet. Ab Freitag 19.10 Uhr auf Puls 24 bekommen wir endlich Playoff-Eishockey serviert. Das dann auch mit Terry Hornig und natürlich zeigt Puls 24 zum Auftakt gleich einmal das Kärntner Derby. Aber auf welche Serie freust du dich denn am meisten? Auf alle gleich viel oder ist da vielleicht bei einer etwas mehr Vorfreude mit dabei als bei der anderen?
Ich glaube, dass alle Serien sehr spannende Spiele bieten werden. Und Eishockey auf hohem Niveau. Klar, KC, VSV ist immer ein Highlight, aber ich denke, dass auch speziell Wien gegen Fehervar sehr spannend werden kann.
Dein Wort in das Eishockey Gottes Ohr und du wirst auch in Playoffs weiterhin Gelegenheit haben, deinen Goalie-Check anzubringen und nicht nur das, sondern auch die Spiele bzw. Serien zu analysieren. Mir bleibt am Ende eines langen, unfassbar verrückten Eishockey-Abends tatsächlich nur übrig, mich zu bedanken. Wie immer schön, dass du für den Podcast die Zeit nimmst.
Danke dir.
Das war Terry Hornig und das war Folge 37 von Hockey O'Clock. Das gibt's natürlich auch nächste Woche wieder im Podcast-Format. Dann unter anderem mit dem iClinic Bratislava Capitals Trainer Peter Dreiseitel. Bis nächste Woche.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von FIO. For your ears only.